Ja, hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos, mit mir, dem Ant
und mir, dem Mitch, einen wunderschönen guten Abend draußen an den Empfangsgeräten, hatte ich schon fast.
Oder guten Morgen oder guten Tag und wann auch immer ihr das hier hört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, ich freue mich auch und ich habe auch die letzten zwei Wochen, also quasi mit Abgabe oder mit Fertigstellung der letzten Pottermos-Episode schon wieder der nächsten, also der heutigen entgegengefiebert. Und jetzt ist es wieder soweit und ich kann es kaum glauben, dass wir hier schon wieder sitzen und plaudern.
Richtig, wir plaudern wieder. Das macht Spaß und wir wissen auch, welches Thema wir gleich behandeln werden.
Ja, also aber bevor du oder ich, nein, also ich wollte
ja noch was bitte wer?
Also ich wollte dich doch fragen, was wir heute machen.
Wir machen das, worauf es ankommt.
Was? Worauf kommt es denn an?
Naja, das kommt drauf an.
Ach so. Ja, das ist ja sehr konkret. Also entschuldigen Sie mal, bist du Politiker oder was?
Ja, ich glaube, das ist ein langweiliges Thema und deswegen setzen wir uns ans Ende der Episode.
Ja, ja. Das ist ja auch wieder so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Jetzt sagst du den jungen Leuten, die da draußen an ihren Smartphones zuhören, dass Politik langweilig ist und dann am Ende beschwerst du dich über Politikverdrossenheit, ne? Und dass die alle nicht zur
Urne
streiten.
Also, wenn's dann jeder, der von euch meint, nicht zur Wahl gehen zu können, weil man vielleicht nicht in NRW wohnt und gar keine Wahl hat.
Genau. Also fühlt euch jetzt nicht, wenn ihr Bayern seid oder Sachsen oder vielleicht auch Australier, also fühlt euch jetzt nicht bitte zu Unrecht beleidigt.
Nee, fühlt euch eingeschlossen und seid dabei, wenn das bevölkerungsreichste Bundesland Mitte Mai zur Urne schreitet, um einen neuen Landtag zu wählen. Wir fiebern auch immer mit, wenn bei euch gewählt wird. Das meine ich ernst. Ich finde das tatsächlich immer relativ spannend.
In Australien.
Was da passiert. Dieses Wochenende ist ein anderes Bundesland dran, Mitch.
Ja, Schleswig-Holstein, oder?
Ich sag mal ja, besser weiß ich es nicht.
Ach so. Ja, Herr Günther, ne, ist doch derjenige, der wieder antritt. Und ja, also hast du dich vorbereitet? Bist du wirklich hier kein akkreditierter Bundesbürger?
Natürlich bin ich ein akkreditierter Bundesbeamter sogar.
Ach so.
Und wohne aber tatsächlich in NRW und da habe ich andere spannende Themen vor der Brust gehabt. Aber bevor wir zu unserem ersten großen Thema kommen, was auch wieder ein musikalisches ist, wollen wir nochmal ein bisschen zurückschauen auf die letzte Episode.
Ja.
Mit worüber haben wir denn geredet beim letzten Mal?
Wir haben geredet über, ach, ich komme wieder ganz nach hin.
Interpolation.
Und ja, wir hatten auch einen interessanten, also zumindest ein interessantes Feedback. Shoutout to Martin, ein treuer Hörer, ab letzter Sendung zumindest, mit dem ich auch kurz über den Podcast geplaudert habe. Und auch das Thema Interpolation hat ihm sehr gefallen. Und leider habe ich jetzt versäumt, das, was er mir noch als Tipp genannt hat, zu recherchieren. Ihm fiel noch ein Beispiel ein, AlphaVille versus Mark Forster. Oder umgekehrt halt. Also Mark Forster interpoliert AlphaVille. Und das ist mir, ich glaube, das ist, oder irgendwie, ist nicht, ich habe eigentlich gedacht, Mark Forster interpoliert die Münchner Freiheit. Da gab es irgendwann mal so Song heute Nacht.
Ja.
Was ich will, bist du. Genau, das war's, ne? Und da gab es irgendeinen Mark Forster-Song, der genauso klingt. Das ist mir irgendwann mal im Radio aufgefallen. Ich glaube, das muss Mark Forster gewesen sein. Ich finde das nochmal raus. Auf jeden Fall, auch wo ich gerade AlphaVille erwähnt habe, wir haben auch über Retromania gesprochen. Das Buch von Sam Reynolds, haben wir darüber gesprochen?
Wir haben das angesprochen, dass es das Buch gibt. Und ich hatte dir vor zwei Folgen schon gesagt, dass es ein fäkulantes Werk ist.
Ja, ich habe mir dieses fäkulante Werk jetzt auch sogar im Original angeschafft und habe gerade angefangen, ein bisschen darin zu lesen. Und du hattest recht, es gibt größere Fußnoten, also längere Fußnoten als den Haupttext. Aber es ist quasi so eine Paralleluniversumsgeschichte. Also während das Vorwort quasi läuft, kann man von vorne nochmal eine kleine Chronik der Interpolation beziehungsweise der Retropop-Geschichte in den Fußnoten lesen. Also es geht eigentlich darum, dass das Pop sich ja quasi auch speist durch seine eigene Vergangenheit. Und das Buch ist schon 2011 zum ersten Mal erschienen, aber ja, immer noch sehr aktuell. Und auch die Beispiele, auf die da zurückgegriffen wird. Zum Beispiel auch das, was du beim letzten Mal angeführt hast, ne? Coldplay versus Kraftwerk.
Ach, richtig. Ja,
Computerliebe. Und das wird er auch am Anfang genannt, zumindest in dieser Chronik.
Ja. Vielleicht hatte ich es auch tatsächlich daraus gelesen.
Das könnte sogar aber sein.
Diese Fußnote fand ich am Anfang noch ganz spannend, weil das kenne ich auch aus dem Terry Pratchett-Universum, dass da manchmal mehr Fußnote sind als Story für einen Moment. Aber hier ist das zieht sich ja durch. Und was mich dann ein bisschen gestört hat, dass ich für diese Fußnoten kein Inhaltsverzeichnis oder Glossar habe, sondern es passiert einfach nur nebenbei. Und man muss dann relativ lange lesen und darf dann vielleicht wieder zurückblättern. Und das ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich.
Man muss sich ja ein bisschen drauf einlassen. Man muss auch nicht den Anspruch haben, alles, jedes kleine Detail dazu lesen, weil da sind auch, ich sag mal, viele, sagen mal, Herr Lauterbach, viele Bands erwähnt, die man jetzt nicht unbedingt kennt, ne? Großbriten, genau, vielleicht auch eher geläufig haben. Aber wie kam ich da auf? Alphaville.
Ist mir nämlich Alphaville.
Ist aufgefallen. Retromania, ein super Beispiel dafür. Und auf einmal poppt es auf in meiner Facebook Timeline oder was hat man da nochmal? Also,
ja, schon.
Ihr wisst schon, was das ist. Das ist dieses moderne Internet Partnerbörsending oder was das sein soll. Auf jeden Fall Alphaville machen jetzt auch ganz groß auf Retro. Sie gehen, glaube ich, auf Tour mit Orchester und spielen ihre alten Hits mit Orchester. Wie sich das gehört, ne? Richtige Retro-Maniacs. Irgendwann muss nicht nur das Erfolgsalbum von vorne bis hinten durchgespielt werden, sondern auch noch mit Orchester.
Interessant. Ich habe gerade mal nach Alphaville gesucht und zwar in der wunderbaren Datenbank whosampled.com.
Ja.
Die leider nicht zwischen Interpolation und Samples unterscheiden, sondern nur zwischen Samples, Covers und Remixes. Mhm. Und wenn du nach Alphaville schaust, kommt ein direkter Vorschlag, dass Forever Young von Bushido featuring Karel Gott.
Stimmt.
2008 in Für immer jung gesampelt wurde.
Das habe ich auch
mal gehört. Was ist das denn?
Da singt Karel Gott mit seiner Karel Gott-Stimme. Für immer jung, ich will sein für immer jung oder so, ne? Keine okay. Grammatik, aber. Und so weiter.
Spannend. Also diese Datenbank kann ich übrigens empfehlen. Die macht echt Spaß, da ein bisschen durchzuklickern. Und da kann man sich, glaube ich, auch als Community-Mitglied einfach anmelden, wenn man selbst Vorschläge hat, was irgendwie wo gesampelt oder interpoliert wurde. Und man kann so den Timecode angeben und dann zu den verschiedenen Stellen springen, die dann entsprechend gemeint sind, wo interpoliert oder gesampelt wurde.
Ja, jetzt ist der Andreas stehen geblieben.
Ganz nett gemacht.
Ach so,
und wir haben auch noch was Nettes gemacht, denn die Songs, die du letztes Mal schön gespielt hast, gibt's natürlich für jeden, der irgendwie Streamingdienste nutzt. Und wir haben uns jetzt mal auf Spotify gestürzt. Gibt's die auch frei zum Hören. Ne? Und deswegen dachten wir, machen wir doch mal eine Playlist und stellen Songs gegenüber. Wir haben die mal angefangen mit den Sachen, die dort die letzten Mal besprochen wurden oder auch nur angerissen wurden. Und vielleicht werden wir diese Playlist sogar noch fortführen mit weiteren Beispielen.
Ich denke, wir werden sie fortführen, genauso wie wir unsere Songs aus Pottermus-Playlist fortführen werden, die sich dann natürlich ein bisschen überschneiden, aber eigentlich werden wir natürlich eine Auswahl treffen. Etwas, was für dieses die Interpolations-Playlist interessanter ist, kommt dann da drauf. Und auch heute haben wir wieder gerade für diese Playlist wahrscheinlich wieder etwas dabei. Keine Sorge, wir machen nicht ein Remake und ein Retro-Mania-Remake aus der letzten Sendung, sondern wir haben natürlich haben wir zwei neue Themen, das eine haben wir ja gerade schon angeschnitten, es wird am Ende der Sendung ein bisschen später doch auch um Politik gehen und das ist sehr unterhaltsam, werden wir das machen, ja. Aber vorher etwas sehr Unterhaltsames. was auch wieder ansteht. Also wir haben demokratische Highlights, die hier in unserem Land und nicht nur dort international in den nächsten Wochen einfach gefeiert werden ohne Ende. Es ist einmal die NRW-Wahl und das andere ist
am 15. Mai
die genau. Krone der Demokratie eigentlich und der Völkerverständigung. Und das ist das in diesem
Zeitraum. Am 14. Mai schon, ne? Einen Tag vorher, bevor wir den Landtag wählen.
Ja, ja. Also wenn wir dann überhaupt noch in der Lage sind, den Landtag zu wählen, weil wir die ganze Nacht durchgefeiert haben.
Und zwar denn es ist für viele Menschen tatsächlich ein Grund zu feiern, ne? Dieses Ereignis. Ja. Und ich tease es nochmal an, es beginnt ja schon nächste Woche Dienstag und Donnerstag. Da finden jeweils genau die Eurovision, habt ihr gehört? Genau, und die Eurovision hat einen Song Contest und es nennt sich dann Eurovision Song Contest, der ESC. Oder wie wir damals immer so schön gesagt haben, der Grand Prix im Fernsehen.
Der Grand Prix, da habt ihr in Köln gesagt.
Richtig. Wobei Grand Prix ja, wie wir beide natürlich wissen, nur der Preis ist, den man dort gewinnen kann. Der große Preis zu Deutsch.
Ja.
Und die Veranstaltung hieß nie Grand Prix. Vielleicht im französischen längeren Titel Grand Prix Eurovision de la Chanson.
Grand Prix Eurovision de la Chanson.
Ja, er hatte Französisch in der Schule, ich nicht.
Ah, oui. Naja, gut. wenn man so ein bisschen nuschelt, kriegt man das auch hin.
Ehrlich.
Das ist ja ein Meilenstein der TV-Geschichte. Und das gibt's schon länger als wir beide zusammendenken können, fast schon, ne?
Genau, also es ist älter als wir beide und tatsächlich hat das Ganze 1956 in der Schweiz angefangen, als europäischer Schlagerwettstreit.
Was man natürlich dazu sagen muss, dass 1956 alles, was Populärmusik war und nicht gerade Rock'n'Roll, natürlich unter dem Etikett Schlager lief. Also wir haben heute natürlich ein etwas anderes und auch ein etwas anders behaftetes Verständnis von Schlager.
In der Tat, wobei so ein bisschen den Ruch des Schlagers oder bei Rockmusikliebhabern ist es immer noch ein bisschen verschrien, dieser Song Contest. Mhm. Aber teilweise auch zu Unrecht. Und wir werden vielleicht auch das ein oder andere Beispiel nachher haben, wo wir sagen, na, das ist aber nicht typisch Schlager. aber nochmal zurück zu 1956. Vorbild für den Eurovision Song Contest ist das Sanremo Festival, das es seit 1951 in Italien gibt. Und das Sanremo Festival gibt es heute noch und dient dort, oder in den letzten Jahren dient es als Vorentscheid für den italienischen Titel.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich Videos gesehen habe in Vorbereitung auf diese Sendung von italienischen ja, was heißt eigentlich Vorausscheid? Greifen wir da vorweg? Nein, Quatsch, ich verwechsel was. Nee, natürlich müssen die auch einen Titel, obwohl die natürlich gesetzt sind, ne? Dazu kommen wir gleich nochmal, welche Länder damit machen und so, ne? Ja. Die müssen natürlich auch auswählen, welcher Titel da für Italien antritt. Und das wird ja bei diesem Sanremo-Festival entschieden, genau.
Genau, und das Ganze ist ja keine politische Veranstaltung, also nicht keine Ahnung, die EU oder so würde festlegen, wer daran teilnehmen darf oder so, sondern es hat sich da ein Verein gegründet, sage ich mal, oder sie nennen sich Europäische Rundfunkunion, kurz EBU, oder auf Englisch European Broadcasting Union, daher das B. Und dort vernetzen sich quasi Rundfunksanstalten aus den einzelnen europäischen Ländern. Mhm. Genau. Und ich habe jetzt keine Auflistung, wer daran alles dran teilnimmt, aber fast alle europäische Länder, die wir so kennen, sind tatsächlich Mitglied in dieser Union, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und als schon lange als Mitglied aus der aus Asien kennen wir Israel, die daran teilnehmen. Und genau.
Und es gibt noch Australien, ne, als Gast.
Genau. Das ist was ganz Neues. Das war eine Liberalisierung vor ein paar Jahren, die tatsächlich so große Eurovision Song Contest Fans sind, also auch tatsächlich in der Fernsehausstrahlung. Selbst in den USA wird es gezeigt, aber die sind nicht Mitglied geworden. Und die wurden dann quasi als mit aufgenommen und können jetzt auch dran teilnehmen, tatsächlich. Und genau, ich sagte es gerade schon, es gibt jetzt mittlerweile Halbfinals. Mhm. Und seit 2004 bis 2007 gab es ein Halbfinale und seit 2008 gibt es sogar zwei Halbfinale, weil so viele osteuropäische Staaten dazugekommen
sind. Ja, Serbien, Kroatien, Serbokroatien, nein, also und so weiter. Bosnien-Herzegowina.
Genau, alle dabei, denn aus der Zeit des Sozialismus, den wir ja zum Glück in Europa in den 90er Jahren so ziemlich hinter uns gelassen haben, hatte nur Jugoslawien teilgenommen an Eurovision Song Contest. Alle anderen europäischen Staaten ja, durften sowas nicht tun. Ja.
Und du sagtest ja gerade, es ist eigentlich kein politischer Wettbewerb, natürlich nicht. Ne? Und das ist natürlich noch die Frage, inwieweit der European Song Contest, Eurovision Song Contest, Entschuldigung, überhaupt ja so ähnlich wie, ich sage mal, die EM oder die WM, ne, oder Olympia politisch sein wollen oder politisch sein dürfen, inwieweit das ausgeblendet wird. Aber ich meine, gerade dieses Jahr wird es halt einfach nicht gehen. Vor allem dadurch, dass Russland nicht teilnimmt.
Weißrussland oder Belarus auch nicht.
Auch nicht. Die Ukraine natürlich teilnimmt. Mhm. Und das ist natürlich, ja, wie kann man da nur einen Schlagerwettbewerb machen in Zeiten, wo die Sänger, wo nicht ein Sängerkrieg stattfindet, sondern ein echter Krieg in der Ukraine.
Genau, ich meine, das war auch 2014 schon ein großes Thema, als Russland die Krim annektiert hat. Da haben wir auch alle schon europäisch zu, also vor allem so, ne, so gesellschaftlich und auch an diesen Song Contest zu Ukraine gehalten. Mhm. Und das wird möglicherweise dieses Jahr auch wieder so sein. Also eine gewisse Positionierung gibt's dann immer, weil alles in Kontext stattfindet, ja, ne? Und einen luftleeren Raum ist es halt nicht. Und auch selbst, ich glaube, einen deutschen Beitrag, auf dem wir von 1982, auf den wir vielleicht gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, der war ja auch nicht ganz frei von politischen Botschaften.
Nein, wobei das die Message ein bisschen Frieden natürlich universell und sozusagen zeitlos ist. Aber ja, zu gewissen Zeiten natürlich. Ja, gerade in den Jahren der Friedensbewegung, an den Anfang der 80er Jahren, da auch den Nerv der Zeit getroffen hat. Und ich glaube, in der Zugabe hat, ne, die damals, glaube ich, 16-jährige Nicole das Ganze auch noch in verschiedenen Sprachen gesungen. Zum Beispiel auch in Holländisch. Mhm. Beat your leaf, da, 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 und so weiter.
Herrlich. Aber das ist wirklich so lange her, da waren wir ja kleine Döpskes.
Da durften wir noch nicht so lange aufbleiben.
Nee.
Und nicht auf YouTube angucken.
Und ich weiß ja nicht, ich bin kein großer Fan des ESCs. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du jeden ESC der letzten 20 Jahre in voller Länge gesehen hast.
Ich glaube, ich habe wirklich bestimmt in den letzten 20 Jahren, wenn ich es nicht irgendwie was anderes zu tun hatte, auf einem Konzert war oder so an dem Tag, dann habe ich, glaube ich, wirklich das als schöne Fernsehunterhaltung und auch mitgefiebert und mir hier und da meine, ich weiß noch, als ich, das ist sogar noch länger her, also ich glaube, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, da haben wir uns da hingesetzt und ich habe zu jedem Song mir Notizen gemacht sogar und dann am Ende sozusagen daraus meine Schlüsse gezogen, wer jetzt überhaupt eine Chance auf einen Sieg oder so haben könnte. Und aber da bin ich auch manchmal ein bisschen kritisch gewesen und habe natürlich nicht, was man überhaupt nicht antizipieren kann, ist natürlich die Geschmäcker, weil es ja auch am Publikum entscheidet ist, teilweise, ne? Also es wird, glaube ich, durch
Jury,
dazu kommen wir gleich auch noch zu Punkten, genau, abgestimmt, wie die so ticken in den verschiedenen Ländern. Und dann gibt's ja auch noch die Sympathien von den Nachbarländern und die Punkte, die sich da in den Benelux-Ländern und den ja, alles, was um Polen und Weißrussland, Entschuldigung, ich wollte schon wieder Estland, Lettland und Litauen, ne, so
Ungarn,
ja, also, Rumänien. Also alles so diese Länder, die irgendwie kulturell miteinander sehr eng verbunden sind. Ne? Oder zum Beispiel aus Spanien gibt es Punkte für Deutschland, weil wir aus Mallorca, da die Punkte kommen aus der wie heißt es nochmal, Enklave. ja, oder aus der Türkei für Deutschland und umgekehrt. Ne?
Ja.
Ja, es ist schon interessant. Auch das ist wieder ein bisschen politisch, ne? Geopolitisch.
Ja, absolut. Geopolitisch, in der Tat, in der Tat. Und bei mir ist es so, dass ich Jahre hatte, wo ich gar nicht die ganze Show geguckt habe, sondern einfach irgendwann später, während des Abends, dann rumgesäppt habe und dann, ach, gleich Punkte, fängt die Punktevergabe an. Wir haben mir nur die Punktevergabe angeschaut, weil ich die so spannend fand. Oder den Schnelldurchlauf, ne? Also beim Schnelldurchlauf anfangen und dann skippt man einfach 2 Stunden.
Ja.
Ja, gut, wobei man dann noch einiges verpasst tatsächlich. Also ich, in den letzten Jahren ist es auch immer besser geworden, dass die, wie die die Beiträge präsentiert werden. Also es wird kurz das Land präsentiert, auch immer im Kontext des Gastgeberlands, und die Bühne ist immer relativ aufwendig, ne? Also es ist die Mühe, die da reingesteckt wird, ist schon sehr groß, und es ist schon eine große Unterhaltungsshow, wobei man sich bei manchen Beiträgen auch mal gerne mal lachend unter den Tisch legt, wo man sich sagt, wie kann man so auftreten?
Ja, also so. Natürlich sind einige sehr groteske Beispiele dabei. Ich weiß doch, irgendjemand hat mal, was auch was Russisches oder was, also da war doch irgendwie so ein Mensch, der so einen komischen spacigen Anzug anhatte mit einer dicken Brille und der irgendwie auf Deutsch gezählt hat die ganze Zeit mit so einem komischen Techno-Beat.
Oh, das könnte Tanzen. Aber auch damals schon einer der ersten Beiträge der Ukraine gewesen sein.
Könnte auch Ukraine gewesen sein, ja. Ich glaube, nee, die Russen, die waren da auch eher immer theatralisch, ne? So mit irgendwelchen staatstragenden
Bananen. Sehr gerne, ja, ja. Aber man kennt auch andere groteske Beiträge, wo dann offenherzige Frauen Butterfässer gestampft haben. Wo denken sie, was soll das denn bitte?
Was genau verstehst du unter offenherzig?
Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen.
Aber wir verlinken das vielleicht einfach.
Wir verlinken das einfach, genau. Also es gibt wirklich groteske Beiträge, und auch vielleicht besser als ich kann das jemand beschreiben, der schon seit Jahren dabei ist im deutschen Fernsehen.
Ja, wir begrüßen ganz herzlich als Gast in unserem Podcast, Überraschungsgast, hier eine Live-Schalte zu
Peter Urban.
Peter Urban. Ja, nee, gut, wir haben doch nur Zitate von Peter Urban da, ne? Also hat er heute leider was anderes vor.
Ich glaube, der ist wahrscheinlich schon in Turin und bereitet sich vor.
Ich glaube.
Und kommentiert jedes Schräubchen, das an der Bühne angebracht wird. Hm. Ich habe schon die ersten Beiträge gelesen, dass es mit der Bühnentechnik nicht so klappt, wie sie es das vorgenommen haben.
Ja, warum sollte auch immer alles knappen?
Herrlich.
Ist da irgendwie vielleicht
genau
mafiöse Strukturen? Da hat irgendeiner sein
Schutzgeld nicht abgedrückt. Peter Urban, seit 1997 kommentiert er jetzt tatsächlich schon fürs deutsche Fernsehen den Eurovision Song Contest.
Ja, also der wird das wahrscheinlich auch noch machen, wenn er schon weit über 100 ist. Also ich glaube, der ist so leicht da nicht von seinem Stuhl zu. Oder er wird halt einfach geklont oder so irgendwann mal, ne? Das muss einfach sein.
Wie auch immer, sein Nachfolger wird es sehr, sehr schwer haben, glaube ich. Da gibt es ja auch diesen einen Kommentator, der Springreiten kommentiert, der von zuzelnden Pferden und so spricht. Der ist natürlich genauso Kult. Und in der Szene des Pferdesports wie Peter Urban beim ESC.
Ja.
Also, hast du ein paar Beispiele von ihm?
Ich schaue gerade nach Songs, die, das sind aber auch wirklich groteske Dinger, wenn man hier, auf der Seite, die wir sehr empfehlen, Eurovision.de, ne, da gibt es eigentlich alles, ne, und noch mehr, alles, was man wissen will und alles, was man nie wissen wollte, über den ESC. Und wo haben wir denn hier mal was über was Deutsches? Also was mir aufgefallen ist bei Peter Urban, wenn man die Vorausscheide, nicht die Vorausscheide, sondern die Halbfinalsendung schaut, ne? Dass er natürlich so durchchoreografiert, wie die Performances sind, ist auch Peter Urban durchchoreografiert, denn die Kommentare, die er in den Halbfinals zu den Beiträgen, ne, der einzelnen Länder, einzelnen Künstlern abgibt, nach deren Auftritt, so sie denn weiterkommen, wird genau dieser Kommentar auch wieder im Finale zu hören zu sein. Also da wird schon einiges recycelt und interpoliert. Also vielleicht erinnert sich ja noch jemand an den Song von Christian Kostov aus Bulgarien. Wer tut das nicht? Man sieht irgendwie aus wie ein junger Mark Arment oder so. Das war im Jahr 2017. Was hat Peter Urban über ihn gesagt? Der hochtalentierte Bill Kaulitz zeigt seine Wandlungsfähigkeit auf dem Weg zu einer neuen Popkarriere in Bulgarien. Da spielt er einfach, glaube ich, ein bisschen auf das Äußere an. Er ist natürlich ein bisschen, also tritt man ihm zu nah, wenn man sagt, da ist der ein oder andere Altherrenwitz, der so ein bisschen da hervorschaut, so ähnlich, als ob ich, sag mal, Thomas Gottschalk vielleicht die Kommentare abgeben würde. Also ich könnte mir vorstellen.
Ja, ich bin ja tatsächlich gerade auch schon ein bisschen zu weit gegangen und denke, das gehört sich eigentlich nicht mehr so, ne, so oberflächlich auch über Männer und noch gerne über Frauen zu sprechen. Weil letztendlich ist das ja alles Show, auch Outfit ist Show, man will gefallen, ne? Und dann so abgewertet zu werden, das ist schon manchmal ziemlich hart.
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch etwas, wessen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich weiß schon, was ich meine, bewusst sind, wenn die da antreten. Und gerade da, es geht ja um das Optische. Wir gehen dann gleich nochmal ein auf die 5 oder 6 Beiträge, die in diesem Jahr besonders interessant vielleicht sind. Ne? Und da ist auch so etwas dabei, wo man sagt, ja, da ist noch ein Beitrag, der definiert sich jetzt nicht nur über die Musik, sondern auch sehr über das Äußere. Und da wird auch bestimmt der Peter Urban wieder seinen einen suffisanten Kommentar dazu ablassen. Nämlich, ich rede über den Beitrag aus Spanien, den Titel Slow-Mo.
Slow Motion.
Wir kommen da später nochmal drauf.
Kommen wir von Peter Urban zu einem anderen Urgestein der deutschen Geschichte des ESCs. Und da spreche ich über einen Liedermacher, einen Songwriter.
Es ist ja auch ein Songwriter, beziehungsweise ein Komponistenwettbewerb, wird ja häufig auch gesagt, ne?
In der Tat. Deswegen kann man sich natürlich wundern, warum das Visuelle so relevant ist, also die Show, die dort gemacht wird, wenn doch eigentlich ein Preis für die Liedermacher gemacht wird. Aber entgegennehmen tun es dann am Ende ja auch die Interpreten.
Ja, das hat sich sehr gewandelt, ne? Also wenn man jetzt in die in die Anfänge schaut, die schwarz-weiß. Ach, ich mache jetzt hier keine Hintergrundmusik, sondern ich mache mein Keyboard wieder trocken, weil ich da ein bisschen gekleckert habe. Aber was?
Das gute Erdinger. Das
ist ja auch ein Komponistenwettbewerb, ne? Und ich glaube, einige komponieren auch so.
Genau. Und ein Komponist, der eigentlich mit dem ESC bekannt ist, geworden ist, ist Ralf Siegel.
Ralf Siegel, der Gute. Der ist, glaube ich, auch so ähnlich wie Peter Urban, ne? Der wird auch noch, wenn er 100 ist, weitermachen.
Das ist möglich. Denn gemeinsam mit Bernd Meinunger hat er damals schon den Beitrag für Nicole gemacht und damit gewonnen. Ein bisschen Frieden. Und ich glaube, viele haben sich erhofft, dass er das nochmal wiederholt für Deutschland. Das ist ihnen aber nicht gelungen.
Nein. Hat es öfter
er hat probiert, ne? Er hat es auch probiert. Also für Deutschland hat er 15 Beiträge gemacht, die am ESC dann tatsächlich teilgenommen haben am Finale. Und wir sind ja fürs Finale immer gesetzt, weil wir zu den Big Five gehören. Dazu vielleicht gleich nochmal was. Und er hat insgesamt 25 Beiträge gemacht. Also zuletzt, glaube ich, 4-5 Mal in Folge für San Marino.
Naja, ne? Genau. Also nicht nur für Deutschland, sondern halt auch, das ist ja auch etwas, ne? Also das ist, glaube ich, auch das, was teilweise kritisiert wurde, Komponistenbeitrag. Warum sind denn die Komponisten nicht, wenn sie für das Land antreten, Komponisten aus dem eigenen Land? Warum wird für jeden zweiten Beitrag eben so eine Hit Factory aus, habe ich Factory gesagt? Hit Factory, wollte ich natürlich sagen. Ne? Eine Hit Factory aus Schweden. Meistens, ne, sind das irgendwelche Schweden, die an den Songs basteln. Und dann sind das irgendwie Komponisten, wenn man in die Credits schaut, irgendwie sind da 10 oder 12 Menschen, die diesen 3-minütigen Song geschrieben haben, da wird nichts dem Zufall überlassen.
Ja. Aber wenn man sich auch in den letzten 25 Jahren mal umschaut, welcher Name dann noch auftaucht und auch zuletzt als Ideengeber der Show erfolgreich war, trifft man natürlich auf jemanden, der unter dem Pseudonym Alf Igel einen Song für Gildo Horn geschrieben hat.
Ja, also da hat, glaube ich, der Alf Igel, beziehungsweise der Mensch, der das als Pseudonym trug, den ESC, was da, ja, da war schon der ESC, ne?
Ich bin nicht ganz sicher, aber
Faktencheck, morgen, so um die Mittagszeit. Ja. Spätestens können Sie unseren Faktencheck lesen. Ein bisschen ad absurdum geführt, ne? Oder ein bisschen vorführen wollen. Mit eigenem Waffenschlagen, oder wie kann man es sagen?
Ja, so kann man es sagen. Also er hat tatsächlich es geschafft, auch vor allem mit seiner Bekanntheit durch seine TV-Show, wir reden von Stefan Raab, der damals eine im Radio mit 1Live und dann später mit Pro7 mit TV Total sehr, sehr bekannt geworden ist. Und seine Bekanntheit hat halt auch für weitere Shows genutzt, ne, diese ganzen Events und Wettbewerbe, die er gemacht hat. Und der ist, glaube ich, auch wirklich so ein Wettbewerbstyp und hat auch wirklich Bock, sich den Wettbewerb zu stellen und nicht nur bei irgendwelchen Quizzes oder so, sondern auch tatsächlich auch bei irgendwelchen Sportveranstaltungen. Und hier hat er einen Song für Gildo Horn geschrieben, Gildo hat euch lieb. Mhm. Wer ihn nicht kennt, hört mal rein. Das ist tatsächlich eine ganz lustige Schlagernummer. Womit auch Gildo Horn quasi nochmal die zweite Luft bekommen hat und richtig, richtig durchgestartet ist. 1998 war das. Er wurde damit tatsächlich Platz 7 von 25 Teilnehmern. Zum Vergleich, heute nehmen, also aktuell nehmen jetzt im Finale, weiß es gar nicht, aber insgesamt im ESC mit dem Halbfinale nehmen 40 Teilnehmer mit.
Ja.
Und Stefan Raab selbst hat es dann 2 Jahre später nochmal selbst versucht. Und da wurde es dann tatsächlich richtig absurd mit einem Titel, den man erstmal stolperfrei aussprechen muss. Aber klar, wenn man den Song kennt, weiß man's.
Warte.
Hade.
Dude.
Da.
Auch er war Wade, auch Hade, Dude, so, da. Ne? Ich glaube, da hat sich der Witz auch so ein bisschen sehr schnell abgenutzt, ne? Und ist so ein bisschen als Kuriosum da aufgetreten, mit welchen Glitzerjacken und ja.
Schlaghose wahrscheinlich auch, also wirklich sehr, ja, schon grotesk. Aber er hat Platz 5 gemacht.
Wirklich? Von
24 so, Teilnehmern.
Ja.
Also beide Beiträge waren relativ erfolgreich für Deutschland. Denn wir können gleich mal noch die 0 Punkte für Deutschland aufzählen.
Die Hall of Shame.
Die Hall of Shame. Aber vorher kommen wir natürlich zu dem letzten großen Erfolg von Deutschland. Das war 2010. Und Lena.
Ja, das gute Lena schon.
Lena Meyer-Landrut. Ich glaube, ich habe es in Workflowy falsch geschrieben, mit dem Song Satellite, die in einer Show ausgewählt wurde, die zwischen ARD und ProSieben gemeinsam gemacht wurde. Ich glaube, gleichzeitig ausgestrahlt oder so. Beruhend auf einer Idee
von Stefan Raab. Abwechselnd wahrscheinlich, ne? Also
genau, da haben auch verschiedene Interpreten verschiedene Varianten eines Songs gesungen. Also von Satellite gab es dann auch eine Balladenvariante und so.
Ja, das finde ich ganz interessant, ne? Also wenn man wirklich denkt, dass diese Songs an sich so, ich will es nicht überhöhen, aber so dieses, wie soll man sagen, eben mir hört jetzt das Wort nicht ein. Ja, also in ihrem eigentlichen Kontext gar nicht das sind, was sie eigentlich vorgeben zu sein. Also dass es nur wandelbar ist. Ne? Also ein Song ist so, es ist das, was man aus ihm macht. Ne? Also das ist jetzt auch wieder sehr banal. Aber es hätte ja vielleicht auch eine andere Verpackung sein können. Es hätte ja auch eine andere Sängerin sein können. Es wäre immer noch der gleiche Song gewesen. Aber nur in dieser Version hat er wahrscheinlich diesen Erfolg gehabt. Ne? Zu diesem Ort, zu dieser Zeit. Das ist das Postmoderne daran, das wollte ich sagen.
Ja. Und ich weiß noch, ich habe das damals tatsächlich verfolgt, wieder diese Vorauswahl, auch über Wochen, ne? Das war ja so ähnlich aufgebaut wie heute The Masked Singer oder sowas, ne? Also tatsächlich über 6 Wochen oder so sind da verschiedene Interpreten gegeneinander angetreten und Lena Meyer-Landrut war eine Nebenrollendarstellerin in der Soap schon mal gewesen oder so, aber ansonsten kannte man sie nicht groß. Hat, glaube ich, in der Politik einen bekannten Vater oder so, wie dem auch sei, hatte auf jeden Fall eine Präsenz schon, die sie an den Tag gelegt hat und hat sich, glaube ich, da mit am Anfang mit Coverversion von Kate Nash einen Namen gemacht. Dieses Foundation habe ich mir wieder im Ohr, wenn sie das singt.
Stimmt.
Ne? Und auch ihre Art und ihr erstes Album hat sehr daran erinnert, was Kate Nash für Musik gemacht hat.
Ja,
und lustig fand ich, Kate Nash war dann 1 oder 2 Jahre später bei Rock am Ring und wurde im Backstage-Bereich, ich glaube von Arte war es, dann auf Lena Meyer-Landrut angesprochen und sie kannte sie nicht.
Ach, na sowas.
Na sowas, wie konnte das passieren?
Ja, ich glaube, das Kuriose an ihr war ja auch, dass sie sich irgendwie so ein Fantasie-Akzent aufgelegt hat, ne, wenn sie Englisch, sie hätte ja immer auch Englisch gesungen, ne, der halt so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Cockney und irgendwas Amerikanischem oder sowas war, aber auf jeden Fall hatte das so eine gewisse Authentizität auch wieder vorgegaukelt, also oder eine Individualität, ne, das hatte wiederum auch nur sie, dann hatte sie auch noch so ein, ja, ich sag mal recht, da gibt es diesen Ausdruck noch, so ein recht keckes Auftreten. Und ich glaube, sie hat auch ja einfach so als Person ja in diesem ganzen ESC-Umfeld irgendwie viele einfach fasziniert, ne? Und durch ihre Art. Und da waren auch, glaube ich, damals noch viele, die gesagt haben, ja, und all 12 goes to, of 12 points go to lovely Lena und sweet Lena und so weiter. Die waren einfach total
fasziniert von ihr, ne? Und, absolut, genau. Ich war ja damals schon 2010 in der Twitter-Bubble und auch da war einiges los, wenn Lena aufgetreten ist und für Lena gevotet wurde. Und viele sagten auch, ne, wenn sie das nicht wird, dann verliere ich den Glauben. Und also da war schon eine riesen Fangemeinde, die sie innerhalb von wenigen Wochen, natürlich gemeinsam mit Stefan Raab und der ganzen Medienmaschine, da aufgebaut wurde.
Ja, und das gab ja auch irgendwann einmal den Punkt, weil sie wirklich wahnsinnig viele Punkte bekommen hat, dass dann ziemlich schnell klar war, ja, also brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr weiter abstimmen. Also es ist klar, dass sie nicht mehr einholbar ist. Ne?
Richtig.
Und sie ist im nächsten Jahr dann wieder angetreten. Auch ein Kuriosum, ein Novum, dass man gleich den Sieger nochmal in den Ring schickt, oder?
War das so?
Oder ich glaube, 2 Jahre später.
Nee. Oh, das ist eine gute Frage. Das kann sein. Aber das ist gar nicht so selten. Also tatsächlich habe ich heute nochmal in die Tabelle geschaut, der Teilnehmer, die aktuell teilnehmen, da sind einige schon mehrmals dabei gewesen.
Hm. Also das ist ja, zum Beispiel jetzt auch der italienische Beitrag, ne? Ja, Mahmoud,
das kann er, gut ich, sein.
Der wurde auch schon einmal, 2015 ist er, glaube ich, auch schon mal angetreten.
Okay, womit machen wir jetzt weiter? Machen wir jetzt, wo wir gerade bei den Sängern sind, bei den ganz bekannten Gewinnern der letzten 50 Jahre weiter oder mit der Punkte?
Ja, pass auf, wir hauen uns die so einfach mal so hin und her. Mal gucken, wir spielen mal, wer keinen mehr kennt, der hat verloren. Also wirklich nur die Bekannten. Wer keinen Bekannten mehr kennt, ne, wer jetzt irgendeinen nennt, der nicht bekannt ist, der hat verloren. So, okay.
Alles klar.
So, du fängst an.
Ich fange an.
Mit Ja. Mit Ja wird schwierig.
Achso, mit, also.
Ja, nee, nicht mit Ja, komm.
Nee, also. Wir machen es folgendermaßen. Jeder von uns nennt einen Song mit Interpret.
Ich habe mal Interpretet gesagt.
Ich habe schon auch vorhin das Eurovision nicht rausgekriegt, sondern European, glaube ich, gesagt. Und wer das Ja noch kennt, ist okay.
Kriegt einen extra Punkt.
Aber wir spielen uns den Ball mal hin und her.
Genau.
Ich fange an mit einem Song von 1966. Ich glaube, älter wirst du nicht sein mit deinen berühmten Songs, die noch heute bekannt sind. Gut, wobei, den Song habe ich gar nicht im Ohr. Aber Udo Jürgens hat für Österreich gewonnen. Und zwar mit Merci Chérie.
Natürlich kenne ich das. Merci Chérie. Und so weiter. Ja, ist wirklich so.
Gut.
Lalala, lalala, lalala. Also, weiter. Ja, gut. Oh, schwieriger Song. Aber vielleicht 72, Waterloo?
Ja, das stimmt nicht ganz. 74. Aber das ist ein geiler Song.
74.
Der ist heute wirklich noch sehr, sehr bekannt.
So, du bist wieder dran. So, schade, aber ist weg, ne? Die Leichten sind weg.
Die Leichten sind jetzt ganz weg. Deswegen komme ich auch in diesen Jahrtausend mal an. Hard Rock Hallelujah von Lordi. Aus Finnland,
ja,
2006.
Das ist der einzige übrigens, für den ich wirklich einmal angerufen habe.
Geil. Das war auch ein Auftreten dieser Band. Also man stelle sich Kiss vor, noch ein bisschen härter, mit noch härteren Kostümen. Ich weiß nicht, ob die sogar Hörner hatten.
Die waren als Monster verkleidet oder Untote, so Zombies, ne, teilweise.
Ja, sowas. Ne? Und sie sangen sehr bestialisch Hard Rock Halleluja.
Es ist eigentlich, also hast du eigentlich Halleluja gesagt? Du hast so zweimal Halleluja gesagt. Heute ist aber.
Ja, natürlich.
Also Prost,
sag mal. Das ist mein Wasser, ne?
Prost. Prost. Hallo Julia. Ich ist aber auch schon ein sehr generischer Hardrock-Song, ne? Aber ist ein cooler Song.
Absolut. Aber es hat natürlich zum ersten Mal eine Heavy-Metal-Nummer, glaube ich, beim ESC gewonnen.
Genau, deswegen habe ich auch angerufen, weil zu der Zeit habe ich auch für ein Heavy-Metal-Label oder Pop-Rock-Metal und so weiter Label gearbeitet. Da war ich auch sehr im Heavy-Metal-Modus. Da gibt's doch noch andere Songs, die gewonnen haben. Zum Beispiel dein Lieblingssong hier mit der Frau mit Bart. Hier, Hans Wurst. Mit Phönix aus der Asche.
Rise like a Phoenix. Ja. Herrlich, ich kann es gerade nicht singen, aber es war 2014.
Gestern konntest du es noch.
Ja, auch da nochmal kurzer Exkurs. Das war natürlich großartig, dass eine Person, die sich ganz offen als non-binär bezeichnet, glaube ich.
Ja, so würde man es, glaube ich, sagen, ja.
Genau. Wobei ich möchte ihr oder ihm, Mann, shit, nichts andichten. Pronomen sind so wichtig bei in dem Sinne.
Ja.
Wählt ja die Person selbst, finde ich auch total richtig. Auch wenn das unsere alten Muster sprengt. Aber der ESC war eh immer dafür bekannt, alte Muster zu sprengen und war deswegen auch schon lange, lange, lange Kult, auch der homosexuellen Partyszene in Köln. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Partys an dem Tag, die in dieser Szene stattfinden.
Ja, ich glaube auch, dass die queere Community den ESC auch für sich wirklich entdeckt hat, ne? Und auch feiert. Du bist dran, ne?
Mir fällt gerade noch ein Song ein aus den 80ern. Und zwar hat Celine Dion, ich weiß, sie kommt nicht aus Europa.
Das war bei ihr Durchbruch, oder?
Sie hat als Kanadierin für die Schweiz einen französischen Song gesungen. Wie wir alle wissen, die Schweiz ist dreisprachig, deswegen geht da Frankreich Französisch auch mal gern durch. Ne partez pas sans moi. Irgendwie sowas.
Du liest doch nicht etwa ab. Du weißt doch, dass du wir machen das alles aus dem Gedächtnis, oder?
Also mindestens. Wie man halt sein Gedächtnis abruft, ne? Es heißt sowas wie geht nicht ohne mich.
Es geht nicht ohne mich oder geh nicht ohne mich, oder?
Geht, also Mehrzahl, glaube ich.
Ach so.
Geht nicht ohne mich.
So, wie läuft bei dir? Geht nicht ohne mich.
Es gab sogar eine deutsche Fassung Hand in Hand.
Ach du meine Güte, dass du nicht alles dort im Gedächtnis hast. Und pass auf, ich habe wirklich in meinem Gedächtnis noch Johnny Logan aus Irland. Hold me now, don't cry.
Jetzt hör auf. Richtig.
Ende der 80er Jahre, glaube ich.
Mann, habe ich dir nicht rausgeschrieben? Ach, nee, Quatsch, nicht im Gedächtnis gehabt.
Ich spiele gleich auch ein Spiel mit dir, worauf du nicht vorbereitet bist. Warte mal ab.
Das wird gut.
So, komm, geh da noch zwei. Ja,
haben wir noch welche.
Ja, hau mal auf.
Ja. 2018, Israel nimmt ja auch teil. Mhm. Und auch da wieder eine queere Person. Mhm. Netta hat mit dem Song Toy gewonnen.
Ach so, ich dachte, es war Dana International, von der du reden wolltest. Da gab es doch auch mal diese...
Verwechsel ich jetzt die beiden?
Also Israel war einfach mal Dana International, das weiß ich noch. Ne? Auch so. Non-binär. Mann in Kleid, würde ich sagen. So hätte man damals gesagt. Gut, ich mache weiter. Ich lasse es einfach mal gelten.
Ja, ja.
Nicht, dass du einfach beim Rausschreiben in der Zeile verrutscht bist. Kannst du dich noch an die beiden bei den Dänen erinnern?
Dänen?
Die beiden Dänen
lügen nicht.
Fly on the wings of love.
Oh.
Das war ein Hit. Ich weiß nicht, wie die hießen. Das waren zwei Männer aus Dänemark. Mit Akustikgitarren oder so. Die so ein bisschen aussahen wie das uneheliche Kind von den Amigos und Macarena. Hier.
Sehr schön, sehr schön. Und ich
sehr muss schön, das ist einer von den türkischen Künstlern, ne?
Ja.
Sehr schön, Dakan mit Badabum, Badabum.
Ich bin ja gespannt, ob du noch einen hast, aber ich nenne natürlich jetzt den aktuellen Titelträger aus Italien 2021.
Mhm, auch wieder leicht.
Maneskin mit dem Song City Burni.
Ja, auch die haben eine coole Karriere dadurch gemacht. Ich meine, die waren ja vorher auch schon, glaube ich, groß in Italien als Castingshow-Gewinner, ne? Nicht Castingshow, sondern
was waren die auch nicht aus dem Kontext Sanremo Festival bekannt geworden?
Faktencheck.
Faktencheck.
Aber ich glaube, die haben eine EP aus diesem Wettbewerb rausgebracht, wo die Coverversion gespielt haben, die sie in diesem TV-Wettbewerb halt gespielt haben.
Du hast völlig recht, die haben 2017 an der Castingshow X-Factor
teilgenommen. Genau, ja. Und dort aus dieser schon längst veröffentlichten, 5 Jahre alten EP stammt der jetzt, wie im letzten Jahr zum großen Hit gewordene, die Coverversion von Begging.
Okay.
Das haben die damals schon gesungen. Deswegen kann man ja auch noch jünger.
Ja, so. Da habe ich mich auch gefreut, dass die gewonnen haben.
Ja.
So, das ist ja wieder klassische eine Rocknummer.
Richtig. Und einfach von einer richtigen Rockband, nicht irgendwas, was für diesen ESC irgendwie mal, also wir kommen gleich noch auf die deutschen Beiträge. Ich muss noch einen raushauen, ne?
Ja.
Es gab hier diese, oh nee, da weiß ich zu wenig drüber. Also der Song heißt Euphoria. Die Dame saß, das ist so eine Trance-Nummer, ne? Die so ähnlich wie dieser französische DJ hier. Ah, das ist schlimm, wenn man mehrere Sachen miteinander verbindet, wo man aber auch die anderen nicht mehr weiß. David Guetta so, ne, könnte sowas machen, so David Guetta-Style, sag ich mal. Euphoria ist der Song und die Dame saß mit barfüßig auf der Bühne und fing dann an, so wild zu tanzen. Und das war einfach der Übersong da in diesem Jahr.
In der Tat. Aber du kennst jetzt die Interpretin, nicht?
Ja, aber du wirst mir direkt sagen, vielleicht?
Ich versuche sie dir gerade ganz schnell aus Wikipedia rauszusuchen.
Ich auch, ich bin schnell.
Häufiger letzter Platz, erfolgreichste Sprachen.
Loreen.
Was da nicht alles drinsteht, was?
Loreen.
Ah, sehr gut. Ich kenne übrigens den Wikipedia-Artikel oder die Wikipedia-Artikel.
Schwedisch,
also es gibt ja einen Hauptartikel, Eurovision Song Contest. Bei uns alles in den Shownotes verlinkt, logisch, wie immer. Aber es gibt auch zu den deutschen Beiträgen eine eigene Seite. Natürlich zu der Europäischen Rundfunkunion, European Broadcasting Union, gibt's was Eigenes. Und dann gibt es zu jedem Land eine eigene ESC-Seite.
Ja.
Und das ist irre. Das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn das auf dieser Seite Länder verlinkt sind, ist nicht das Land selbst verlinkt manchmal, sondern tatsächlich deren ESC-Webseite, also in der Wikipedia. Das zeigt, es gibt Fans, die sowas pflegen. Und auch am Abend des 15. werdet ihr sofort neue Kommentare auf Wikipedia finden, weil das live direkt reingeschrieben wird.
Ja, also noch schneller als Peter Urban.
Das, ja, genau. Auf jeden Fall.
Gut. Also, es gibt einfach das ein Kosmos für sich, ne? Das ist ein Paralleluniversum und es wird einfach viel zu weit führen, wenn man jetzt heute, also jeden der 40 Beiträge, die, ist ja noch nicht klar, ne, welche dann wirklich im Finale drankommen. Aber wir wollen mal so mit dem Big Five was sagen, weil das konnte jetzt gerade an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut passen.
Passt.
Nach welchen Kriterien dann eigentlich entschieden wird, wer dann in der Samstagabendshow der Großen, die Trilliarden von Menschen live am Fernsehen verfolgen, teilnimmt.
Genau. Also, wenn ich es richtig zusammenkriege, haben wir eigentlich 40 Teilnehmer, die insgesamt teilnehmen. Wir haben die Big Five, die schon gesetzt sind fürs Finale. Das sind Italien, Spanien, Deutschland und noch zwei, Großbritannien.
Großbritannien und Frankreich.
Und Frankreich, genau. Und das liegt vor allem daran, dass jetzt die größten Geldgeber sind, die diesen ganzen Contest am Leben halten. Bei allen anderen ist es halt unsicher, ob die so viel Geld dafür aufbringen können, dass das Ding weiter am Leben bleibt. Und deswegen wäre natürlich ziemlich dumm, wenn Deutschland mit einer riesen Fanbasis sich nicht dafür qualifizieren würde und der NDR, der in Deutschland Mitglied ist, aussteigen würde. Und das würde den ganzen Contest gefährden. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, diese Big Five
ins Leben nicht zu rufen. Der große Geldgeber
und aus den beiden Halbfinals, die am Dienstag und Donnerstag stattfinden, werden jeweils 10 weiterkommen.
Ja, von
da wurde auch irgendwie ausgelost, wie man es bei anderen, bei Sportveranstaltungen auch kennt, ne, wer in welchem Topf ist. Und dann, genau. Und werden am Dienstag und Donnerstag genau das Gleiche vortragen, wie dann in der großen Show am Samstag. Ne? Die Shows am Dienstag und Donnerstag für die deutschen Zuhörer, also wenn ihr diesen Podcast tatsächlich schon am Montag oder spätestens am Dienstag gehört habt, habt ihr noch Dienstag und Donnerstagabend die Chance, das auf One im Kabelfernsehen zu gucken. Sagt man noch Kabelfernsehen? Naja, Digitalfernsehen. und am Sonntag ist die Show natürlich im Ersten zu sehen.
Ja, also das ist einfach, ich würde es einfach live gucken, ne? Und ich würde da meine Freunde einladen und einfach alles, was ihr an Alkoholiker, also und nicht alkoholischen Getränken im Haus findet, einfach auf den Tisch stellen und Chips aufmachen und noch und durch einfach paar Tüte aufsetzen und ja, es ist einfach ein Happening, ne, für die ganze Familie.
Genau, und wenn ihr es lieber alleine genießen wollt oder zu zweit oder zu dritt, habt einen Twitter-Client auf und einen Chat-Client und tauscht euch mit anderen Leuten aus, die das gerade auch gucken. Es ist wirklich ein ganz, ganz großer Spaß, auch einfach mal, naja, über die Hose abzulästern oder über die Windmaschine, die mal wieder glitzert oder
das Zauberkleid.
Schon wieder der gleiche Effekt.
Das Zauberkleid oder das Effektkleid. Also es gibt ja
das Effektkleid.
Das war irgendwann so eine Masche, dass einfach irgendwann mal so das Kleid auseinandergerissen wurde und da steckt ein neues Kleid darunter oder so. Und dann
ja, genau.
So als Höhepunkt.
Also, es gibt so Trends und dann merkt man so, oder kommt es schon wieder?
Ja. Das ist so Wellenbewegung. Ne? Ich glaube, das war jetzt eine Zeit lang nicht mehr, aber jetzt kommt das Zauberkleid wieder. Vielleicht.
Möglich,
oder?
Wirklich.
Wir kommen jetzt ein bisschen, ich wollte mal ganz kurz auf die ja, was ich gerade sagte, ne, man kann nicht alle Songs jetzt hier kommentieren, aber müssen wir schon mal gucken. Ich eine kleine Prognose, wenn wir nur auf die Big Five schauen und die, ja, es werden ja auch viele Wetten gemacht. Ne? Das ist ja einfach ein Ding, auf das gewettet wird, wie auf Pferde und Lotto-Rennen findet. Ne?
Alles, woran Briten teilnehmen,
darauf wird gewettet.
Darauf kann man wetten, ja.
Genau. Und da gibt es natürlich auch bei diesen, natürlich die Favoriten, ne? Da, wo ich mich natürlich auch mal frage, wo ist da Huhn und wo ist Ei? Ja, verstehst du, was ich meine? Die Favoriten werden natürlich durch diese Wetten, aber natürlich lässt man sich von diesen Wetten, von diesen Favoritennennungen natürlich auch wieder beeinflussen, um ja, vielleicht weiter zu wetten. Und dann wird das in den Medien propagiert. Ja? Wir werden zu den Favoriten gehört und so ist es auch wieder so eine self-fulfilling prophecy vielleicht. Und vielleicht fulfillt sie sich auch nicht immer, ne? Sonst wäre es ja auch nicht spannend. Aber ich glaube, du hattest das, glaube ich, ich finde es gerade nicht mehr. Also, wie gesagt, wir haben gerade gesagt, die Big Five sind Deutschland, Schweden, Schweden. Ich sag schon wieder, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Deutschland, Frankreich,
Italien.
Und wen habe ich jetzt gerade vergessen? Großbritannien, ne?
Großbritannien. Ja,
genau. Welche von denen sind...
Wobei mich gerade wundert, ob die Schweizer nicht dabei sein sollen
als Gründungsmitglied. Warum? Ach, das Gründungsmitglied, aber die sind doch viel zu klein, die haben gar nicht so viel Geld.
Ach ja, die sind
doch... die haben ganz viel Geld, aber nicht ihr eigenes. Also das war nicht ausgeben. Ja, wer von denen ist denn bei den Wettbüros
Favoritengrund im Trend? Aktuell sind davon zwei in den Favoriten dabei und das sind, oder drei, zwei bis drei. Italien auf jeden Fall. Als Gastgeberland. Die Briten diesmal, obwohl die beim letzten Mal 0 Punkte geholt haben. Die sind auch einer der, die oft 0 Punkte geholt haben.
Ja.
Und Spanien.
Und Spanien, genau. Und das sind die Favoriten beim Eurovision Song Contest. Und ich habe mir die mal angehört. Aber das eigentlich ist es irgendwie schade, dass man das schon machen kann. Ne? Sonst vor einigen Jahren hat man ja auch wirklich an diesem Abend zum ersten Mal die Songs dann auch gehört, ne, und schon nur einmal gehört und dann noch mal ein bisschen beim Schnelldurchlauf und aufgrund dessen musste man dann entscheiden, ne? Und jetzt laufen natürlich schon seit Februar im Radio, also ich meine jetzt hier die jeweiligen Landesbeiträge und Moment mal eben, wo haben wir es denn hier, die Länder, die ich brauche die Interpreten.
Habe ich gerade nicht offen, aber ich hatte auch die, auch dazu gibt es schon eine Spotify-Playlist, die nicht von uns gemacht ist, die merkwürdigerweise auch nach dem Favoriten sortiert zu sein scheint. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass die ersten 4, 5 Songs zu den Wettfavoriten gerade gehören, die in der Liste auftauchen. Genau, ganz auf Platz 1 kann ich
mal... fangen mal an,
also was gerade gespoilert wird, ich habe noch nicht die Interpreten, die gucke ich gleich nochmal, aber die Ukraine wird gerade aufgrund der politischen Lage, warum auch immer, auf Platz 1 gehandelt.
Ja,
also genau. Damit kann man bei den Buchmachern gerade nicht viel Geld machen, die Quote ist total niedrig, die Gewinnchancen von der Ukraine wird auf mehr als 50% gerade gehypt.
Jetzt habe ich es auch gerade wieder gefunden, genau, Stefania, ja. Ne, von dem Kalusch Orchestra oder von der Band Kalusch, ja. Das ist einer von diesen Nummern, die man sonst, glaube ich, so unter diese, ja, Ethnopop-Geschichten abgestempelt hätte, ne? Jetzt hat es natürlich die Verbindung, dass wahrscheinlich viele aus Solidarität mit der Ukraine einfach anrufen werden. und für diesen Song voten. Rein davon abgesehen, musikalisch ist es eine, wo wir gerade bei Interpolation sind, ich weiß nicht, ob ich die richtige Tonart habe, aber wenn du diese Grundtöne hörst, also diese Akkordgrundtöne. Vielleicht geht es nur mir so, aber geht es dir auch so, dass du da an einen ziemlich alten Hip-Hop-Track denkst?
Nicht spontan, aber sag mal.
Gangsta's Paradise?
Oh.
Ich glaube, das sind die Akkorde, die es, also Gangsta's Paradise, haben wir beim letzten Mal nicht genannt, hat schon bei Stevie Wonder interpoliert. Coolio, ne? War das, glaube ich, Gangsta's Paradise. Also ja, auf diese Akkorde baut der Song Stefania von Kalush. Ich glaube, da geht es um die Mutter des Sängers, die Stefania heißt. Stefania, Mama, Mama Stefania, glaube ich, ist, glaube ich, der Refrain. Und das Ganze so ein bisschen im Hip-Hop-Beat mit vielen traditionellen Klängen aus der Ukraine, zum Beispiel eine ziemlich lustig oder ziemlich sonderbar gespielte Flöte, die habe ich auf dem Video gesehen. Komischerweise ist die das eine in den Mund und das andere Ende wird quasi nur, ja, also normalerweise drückt man bei einer Flöte irgendwie so Löcher oben drauf zu, und aber es wird nur am Ende irgendwie geschlossen mit dem einen Finger, und mit der anderen hält er irgendwie das Mikro dahin. Also irgendwie diese Flöte, das ist so eine Art Hook in dem Song. Ist so eine Nummer, so eine Ethnopop-Nummer aus dem ESC-Fundus. Ne? Bin mal gespannt, wie die jetzt abschneidet. Ne? Und also ich meine, man wird wahrscheinlich nicht herauskriegen, ob sie nur wegen des musikalischen Gehalts oder halt aus der aus Gründen der Solidarität mit der Ukraine die Punkte dann am Ende bekommen haben wird. Ne? Würde ich jetzt einfach mal rausnehmen, so aus meiner Bewertung, weil die ja unter ganz besonderen Umständen ja antreten. Ne? Auf Platz 2 wird gehandelt der italienische Beitrag von Mahmoud featuring Blanco. Auch da würde ich sagen, gehört das wieder sehr zu der diversen oder queeren Community. Ich glaube, das ist ein Liebesduett zwischen zwei Männern. So wie ich das auch verstanden habe oder auch in dem Video zu sehen ist. Es ist eine sehr, sehr, sehr emotionale Ballade, ich finde, die einfach total toll gesungen wird. Sie gewinnt viel durch den Gesang, durch die Art und Weise, wie gesungen wird. Nämlich, das erinnert schon ein bisschen wieder mehr an, weiß ich, Hip-Hop vielleicht, ne? Also es sind sehr viele, viele Silben. Es ist nicht so tragend vorgetragen, was den Gesang angeht, wie es die Musik vielleicht suggeriert. Also ist schon ein Schmachtfetzen mit Streichern und Piano und so weiter, aber es ist, also für mich würde ich sagen, von den, ich habe die anderen Beiträge ja noch nicht gehört, aber die Broker sehen es ja auch so. Nee, Broker ist nicht das richtige Wort, ne?
Buchmacher?
Keine Ahnung. Ist vielleicht doch das richtige Wort. Die Buchmacher, das wollte ich aber sagen. Sehen das ja auch ganz weit oben. Also ich habe jetzt nur diese 6 Songs gehört, über die wir gerade reden. Da wäre das für mich ganz vorne dabei. Einfach vom musikalischen Gehalt. So, und von der Ergriffenheit. Ja, es macht irgendwie was emotional mit einem. Selten bei so ESC-Songs. Manche sind ja auch wirklich, wie haben wir auch schon gesagt, so generisch. Ne? Das heißt, wir machen jetzt eine sehr.
Kommen wir direkt zum nächsten, glaube ich. Ne? Also,
Hold Me Closer. Zur
Cornelia Jacobs.
Das ist aber, ne? Also, beziehungsweise, das ist Schweden.
Genau, die mit ihrem Song Hold Me Closer.
Ja.
Also ein englisch vorgetragener Beitrag, was übrigens auch immer üblicher wurde, dass aus allen Ländern nicht mehr in der Landessprache gesungen wird, sondern auf Englisch. Dass die Ukrainer diesmal geschickterweise nicht machen, ne?
Ja.
Sondern bei ihrer Landessprache bleiben. Aber alle anderen, also viele, sind tatsächlich in englischer Sprache gehalten.
Ja, wobei auch viele, ich glaube, gerade bei den osteuropäischen Ländern häufig auch in der Landessprache gesungen wird. Einfach nur mein Gefühl. Könnte auch einfach, also Faktencheck.
Ich habe jetzt keine Statistik, aber das könnte schon sein.
Okay, kein Faktencheck. Wer soll das denn alles checken?
Das geht überhaupt nicht.
Nein.
Ihr könnt die Wikipedia durchlesen. Genau. Das ist echt irre.
Das ist ein Song, der auch wieder so ganz normale Songstruktur hat. Übrigens auch das. Ich finde, das ist, glaube ich, das Problem. Vielleicht kommen wir da gleich zu, wenn ich über das Problem von unserem Beitrag rede. Weil eins von vielen Problemen. Wir haben da bei Hold Me Closer einen Song, also wie gesagt, das ist ein netter Pop-Song, der auch ein bisschen interpoliert. Der Refrain ähnelt sehr dem Song Shallow von Lady Gaga, ist das, glaube ich, ne?
Ja, mit Bradley Cooper.
Ja.
Hieß er so?
Ja. Also auch der Refrain ähnelt dem Refrain von Shallow. Es ist halt nicht wie Shallow, sondern keine Ballade, sondern etwas doch treibenderer Popsong. Ich finde sie, also irgendwie erinnert mich, das ist schwedisch, ne? Sie erinnert mich von ihrem ganzen Auftreten sehr an, ist es Agneta? Die Blonde von ABBA? Ist Agneta, ne?
Mhm.
Ja.
Ja.
Nicht genau, Frieda ist die andere, Frieda ist die manchmal rothaarige, ja. Die auch immer so ein bisschen wehleidig, ne, ihre Songs vorgetragen hat, ne, so dieses, ja, oh, the winner takes it all, und man dann so, auch gleich fängt sie an zu weinen und schaut so in die Kamera und auch mit sie hier, Cornelia Jacobs trägt das mit dieser auch sehr modernen, etwas fragilen weiblichen Popstimme vor, so ein bisschen wie, was sie von Billie Eilish kennen, ne? Daran hat es mich zumindest ein bisschen erinnert, so dieser, ja, wo man denkt, ja, gleich kippt die Stimme weg und es ist so ein bisschen wehleidig, aber doch poppig. Ich finde nicht schlecht, den Song. Also, wenn man es vergleicht mit dem, was man sonst so beim ESC geboten bekommt. und dann kommt was ganz, ganz Gruseliges. Das ist Spaceman von Sam Ryder, der hier auf der 4 gehandelt wird. Kurios, ne? Weil Großbritannien hat meistens auch, wie du gerade schon gesagt hast, nicht so die Siegernummern am Start. Aber es könnte einfach an der Popularität von diesem Sam Ryder liegen, der, glaube ich, so ein mega TikTok-Star, zumindest, naja, was heißt in England? Also ich meine, es ist natürlich ein globales Phänomen hier. Aber das ist wohl das, wodurch er seine Popularität speiste und durch Coverversion bei TikTok berühmt geworden ist. Was ihn dazu auch irgendwie gebracht hat, dass er dann diesen Beitrag letztendlich auch für UK singen darf. Fällt auf durch eine, ja, so durch seine Kopfstimme. Also der hat mich wiederum ein bisschen an James Blunt erinnert und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen.
Dass die Briten natürlich oft 0 Punkte holen, ist natürlich wieder Fake News, kann ich direkt korrigieren. Das ist, glaube ich, nur 3 Mal vollkommen. 2003 ist das mit einem schrecklichen Song, das Cry Baby passiert. Und im letzten Jahr, es ist James Newman. Ja, wer kennt James Newman? Mit Embers passiert. Ja.
Wobei, Fake News, da muss ich mich jetzt natürlich heftig gegen wehren, denn wie wir selber auch in unserer eigenen Sendung schon mal definiert haben, sind Fake News natürlich die willentlich und zur Irreführung des Publikums, weil willentlich veröffentlichten falschen Fakten. Also
danke für diesen Faktencheck, bis du diese
Korrektur. Nicht ja. Meine Absicht, irgendjemanden hier irre zu führen. Es waren
nur
alternative Fakten.
Ja.
So, Spaceman.
Das war
Gelaber. Bei Spaceman auch im Hinblick auf Interpolation, wenn man jetzt einen Song Spaceman nennt, was würde man denken, wie nach welchen Interpreten klingt der eventuell?
Also ich denke sofort an David Bowie.
David Bowie Starman, ne?
Ja, ja, genau. Aber ist nicht eher hier sowas wie Rocketman Vorbild gewesen?
Oder Elton John Rocketman, ne? Es ist, glaube ja, genau. So eine Mischung, ne? Also der Gesang von Spaceman und die, dieses Piano-Harmonien von Elton John vielleicht gepaart, ne? Ich habe mal vorher noch ein bisschen reingehört und versucht ein bisschen mitzuklimpern am Piano, weil ich gedacht habe, er singt ja sehr hoch und es gibt im Refrain auch ein ziemlich großes Intervall, was er da singt, Spaceman. Dieses Song, und das ist aber eine Quinte. Und bei Starman ist es eine ganze Oktave.
Lieber Scholli.
Aber ich habe mich trotzdem daran erinnert gefühlt, ne, ob es Spaceman oder Starman. Also, ja. Es ist schon, ich glaube, das ist kein Zufall. Ne? Das ist das, was man irgendwie so auch mit dem Text assoziiert. Noch eine kleine Anekdote, auch Spaceman, das hat sogar David Bowie mal selber gesagt, ist eigentlich, also ne, eine Interpolation oder eine Hommage an einen anderen berühmten Song mit einer Oktave, nämlich Somewhere Over the Rainbow.
Ah, richtig. Ja. Ne?
Auch irgendwo auf YouTube ein schönes Video dazu gesehen. Ich glaube, es war sogar, ja doch, es ist hier unser Freund von
Interpolation.
Luxury.
Ja, der war's.
Ne? Der hat dazu geäußert. Und dann kommt Slow-Mo. Und es tut mir leid.
Slow-Mo ist von wem?
Liebe Emma.
Oder für Trin wen?
Das ist einfach pure, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Art Lied geworden, das Softporno.
Oh, war ja.
Das ist so J-Lo-mäßig, ne? Und J-Lo mit dem Körper von Kim Kardashian irgendwie so. Und darum geht's auch in dem Song, ne? Also sie kurz, also wenn ich jetzt den Inhalt des Liedes kurz zusammenfasse, ist es eine Aufforderung, ein Video von ihrem Popo zu machen und den dann in Zeitlupe anzuschauen. Also das Video von dem Popo.
Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, und ich schau mal gerade, was von ihr so auf Spotify ist, von dieser Künstlerin, und es ist tatsächlich nur dieser eine Song.
Ja, ich glaube, dass da stand irgendwo was ich gelesen habe, dass sie Tänzerin ist. Sie tanzt ja auch viel.
Mhm.
Vor allem mit dem Popo.
Ja.
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 Genau, also.
Burlesque oder so nannte man
das auch. Ja, also doch, ne? Also das ist schon sehr popo-betontes Tanzen.
Da sind wir auf Peter Urban gespannt und seinen Kommentar.
Da wird Peter Urban, also da wird er nicht an sich halten können. Und das ein oder zweideutige Kommentärchen zu abliefern. Ja, das ist aber, ich meine, das ist natürlich auch klar, ne? Das ist kein Song, der irgendwie in die, darf ich jetzt Annalen sagen?
in die Geschichtsbücher
eingehen wird, der größten Komposition der Popgeschichte. Das ist so ein Dancehall-Ding, ne? Irgendwie, da wird irgendwie Dembu oder so, wie heißt dieser Style nochmal? Also auf jeden Fall ist es so Lambada, also es ist, kommt da auch, also diese Betonung, dum, 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 ist eigentlich Lambada, also Popo, ne? Man weiß schon wieder von den ersten drei.
Da wird gewackelt.
Ja, genau, da wird gewackelt, ne? Und aber die Popos sind in den letzten 30 Jahren dann einfach gewachsen. Das kann man nicht anders sagen. So. Also ich glaube, das reicht jetzt aber auch zu dem Thema, ne? Was anderes hat sie uns auch nicht zu sagen. So, und das, was jetzt vielleicht Malik Harris und die Menschen, die sich gedacht haben, dass sie ihn anmelden, nämlich die Menschen von Universal und ihrem Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Label, das ist ganz schlimm, wenn man sich da mal einliest, was so diese Plattenindustrie alles macht und alles vorhat, um ihre Artists zu pushen und welche Directors auf Hasse nicht gesehen bei irgendwelchen Events ganz stolz darauf sind, das neue Label mit den neuen Köpfen zu begrüßen. Malik Harris, das ist halt irgendwie so ein, ja, dass das neue beste Pferd im Stall von irgendeinem neuen Label, das irgendwie zu Universal gehört, 2019 gewesen, und er sollte eigentlich durchstarten. Das war irgendwie so eine Sache, die damals geplant war, und dann kam, zumindest wird das jetzt so im Nachhinein darauf geschoben, die Pandemie dazwischen, aber trotzdem hat er wohl ein paar passable Radiohits gehabt oder Supermarkt-Radiohits oder sowas.
Naja, ja, das passt sehr gut.
Weil wir beim letzten Mal ja die Radiocharts erwähnt haben, da stand irgendwo, dass er auch den Radio, also ich meine, die eigene Bio, die da das Plattenlabel rausgebracht hat, das überall dann einfach unüberlegt einfach abgeschrieben wird oder kopiert wird. Ja, dass er einfach aus den Radiocharts nicht mehr wegzudenken ist, bla bla blub und so weiter. Ne? Und naja, er hat ja bei diesem deutschen Vorentscheid dann gewonnen. Den hab ich nicht gesehen. Ich kann mich nicht äußern über die anderen Teilnehmer. Da würde es auch zu weit führen. Aber was macht er? Er wird angekündigt als Multi-Instrumentalist. Das ist ein ziemlich junger
Kerl. Das präsentiert er dann auch, ne?
Mit 20.
Tritt mit Akustikgitarre, Keyboard und einem kleinen Drumcomputer auf, glaube ich.
Genau, das ist das, was mich jetzt auch wieder ein bisschen stört, weil man sieht, das ist wieder das Produkt, was da gepusht ist, das Alleinstellungsmerkmal oder was auch immer. Da wird jemand als Multi-Instrumentalist, ne, mit dem Label oder mit dem Kriterium Multi-Instrumentalist. Ne,
da hätten sie mal Konstantin Gropper da auf die Bühne gestellt. Ich glaube, die ganzen Bühne passen gar nicht, ganzen Instrumente passen gar nicht auf die Bühne.
Ja, aber der macht das ja nicht, weil die Plattenfirma es so will und sagt, oh, guck mal, was kannst du?
Nee.
Du spielst Gitarre und Klavier und Keyboard und
ganz im Gegenteil.
Ja, gut, dann macht das jetzt alles auch mal, ne?
Ja,
dann können wir sagen, du bist Multi-Instrumentalist.
Ne? Ja.
Allein schon das Wort. Könnte aber sagen, er ist cooler Musiker oder so, ne? Aber nee, das muss alles gezeigt werden. Und dann gibt's, dann gibt's die vier Akkorde des Grauens. Das ist leider so. Es sind wieder die vier Akkorde, die er macht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wieder diese.
Ja, das klingt sehr, sehr danach, tatsächlich.
Und dann ist es auch noch so ein Titel. Auch das ist kein Erfolgsgarant. Es war vor ein paar Jahren dieser deutsche Sänger, Songwriter, der eine Ballade über seinen verstorbenen Vater, glaube ich, gesungen hat beim ESC. Das ist natürlich persönlich gesehen, dass jemand einfach das verarbeitet im Song. Da möchte ich mich auch überhaupt nicht irgendwie kritisch zu äußern, aber in dem Sinne, wo es öffentlich gemacht wird und damit halt, ja, auch zwangsläufig, man kann es ja nicht anders, als damit dann sozusagen versuchen, auch auf die Tränendrüsen zu drücken und auch wenn es authentisch ist, finde ich immer schwierig, ne?
Ich bin mal gespannt, wie der in den anderen Ländern ankommt. Der ESC, wir können ja nicht für unseren eigenen Song voten.
Das kommt auch noch dazu.
Das hat man noch gar nicht gesagt.
Das wäre auch ein bisschen unspannend.
Das wäre tatsächlich unspannend, ne? Da geht es ja einfach nur darum, wer hat die meisten Anrufer irgendwo oder welche Jury kann man selbst überzeugen. Aber wie der bei anderen auf andere wirkt, bin ich mal gespannt. Also Rockstar, diesen Song höre ich jetzt fast täglich, wenn ich irgendwie im Supermarkt bin. Deswegen passt das auch ganz gut. Supermarkt-Pop. Da wird er wahrscheinlich auch nach dem ESC laufen, auch egal ob er 0 oder 20 oder 300 Punkte bekommt.
Weil er einfach austauschbar ist. Weil es wieder einer von diesen Radiosongs ist, die keinen stören.
Genau. Und natürlich wird er jetzt gepusht, ne? Weil das jetzt so fürs Radio, für sein Plattenlabel so eine Hoffnung ist, ne? Für auf mehr. Ich war ganz erstaunt, als ich mal die Credits mir angeschaut hatte auf YouTube. Da steht dann drunter, Gesang, Malek Harris, das überrascht jetzt nicht, was er an dem Song mitgeschrieben hat, meinetwegen auch. Aber dann tauchten noch zwei Namen auf, Marianne Grobilka und Robin Karoff. Und die weiteren Credits tauchten diese beiden Namen ein weiterer noch, ich glaube ein Simon oder so, immer wieder auf. Mhm. Ne? Der Simon stand hinter der Kamera, die Marie hat auch Art Direction gemacht, der Robin ist war der Director und keine Ahnung, der war auch für Gaffert zuständig gewesen. Was auch immer das heißt.
Gaffertape, ja, das ist ja so abkleben, ne?
Genau. Und der Editor war auch die Marie. Und wobei ich mir dachte, was ist das denn für eine Truppe von 3-4 Leuten, die sich da zusammengefunden haben, um dann das Ding da zu pushen. Das kann natürlich sein, dass die 2-3 anderen einfach nur von der Plattenfirma sind, die da das Team waren, um diesen Song da fertig zu machen. Ich weiß es aber nicht. Also, aber es machte irgendwie auf mich den Eindruck, vielleicht kennen die sich ja alle drei auch schon lange und sind eigentlich eine Band und haben ihn jetzt in den Fokus gestellt. Aber ich glaube, es ist eher so, wie du sagst, es ist schon sehr von einer Plattenfirma oder Sub-Plattenfirma gemachte Popnummer für diesen ESC. Und naja.
Was ich noch kurz dazu sagen wollte, ist, dass er natürlich auch rappt. Also das ist auch wieder... Also Gesang und Rap. Der Gesang ist, also wie gesagt, das ist so eine Nostalgienummer. Das ist auch wie passt so diesen neuen deutschen, also ich sag nicht auf Deutsch gesungen, aber natürlich ein deutscher Künstler, so wie sie alle heißen hier. Ne, es könnte auch genauso gut auf Deutsch gesungen worden sein von
Mark Forster.
Ja, Mark Forster und seinen Kollegen hier Vincent Weiss und Weiß.
Wie sie alle heißen. So.
Jim Pansky.
Jim Pansky. Entweder nennen wir sie einfach alle Jim Pansky.
Entweder feiern sie das Leben oder sie trauern der guten alten Zeit, also sprich den 2 Jahren vorher, als sie noch jung waren, hinterher. Und das macht er auch, ne? Es geht da, glaube ich, damals, als wir noch Rockstars waren, als wir noch Kinder waren und so weiter, ne? Also S24. Ja, und das finde ich, es ist einfach zu, das zieht einfach runter. Das will doch keiner. Man möchte was. Euphoria heißt der Song aus Schweden, der gewonnen hat, ja?
Mhm.
Da heißt Euphoria und nicht irgendwie Sack und Asche oder so.
Heulsusenhausen.
Ja, also wirklich. Und dann guckt er in dem Video auch noch so leidend. Der ist doch 24 solches Lebensfreund.
Ja. Also ich finde diese in dem Video tatsächlich nennt man das, das erste Bild, was man sieht, das Standbild, Keyframe, keine Ahnung.
Freeze Frame.
Ist echt schrecklich.
Und zu dem Rappen wollte ich auch noch was sagen. Wer ist denn eigentlich der Real Slim Shady? Und wer ist der Fake Slim Shady? Meine Güte, das ist schon, dass so diese Eminem, ich fange mal so ein bisschen an, so ein bisschen so vor mich hinzureden, so ein bisschen so Palando in etwas rhythmischem Stil und dann steigere ich mich da rein und am Ende kommt ein Wutausbruch, ein vor Emotionen überhaupt nicht mehr zu halten. Ne? Und
Mann. Hier heißt es auf der ESC-Webseite, sein Musikstil ist eine Mischung aus Pop und Rap und er bedient sich aber auch an den Elementen aus Folk, Rock und elektronischer Musik.
Ja, alles kann, aha, nichts muss, ne, würde ich sagen.
Ja.
Da sind wir schon fast bei dem anderen zusammen. Thema, das wir heute vielleicht auch nur noch kurz anschneiden werden, nämlich das, was Politiker so von Agenturen auf Wahlplakate schreiben lassen. Wo man auch das Gefühl hat, so, wir wollen einfach mal gucken, dass wir einfach so beliebig, wie es nur geht, sein können mit unseren Aussagen. Also ich würde jetzt, um unser ESC-Thema einmal abzuschließen, dich mal bitten und ja, ich würde dann auch einfach mal meine Prognose ablegen. Wer denn von, wir können nicht sagen, wer gewinnt, weil wir kennen die anderen 34 nicht. Aber genau. Wer von diesen gerade genannten 6 Favoriten würdest du denn sagen, hätte die, wird am weitesten kommen?
Am weitesten kommen.
Und wer würdest du sagen, hat's verdient? Also was gefällt dir am besten zu?
Also tatsächlich habe ich sehr wenig gehört.
Okay, ne? Und, na gut.
Die Erfolgschancen, in die Top 10 zu kommen für unseren deutschen Beitrag, den ich jetzt jeden Tag irgendwie vom Supermarkt ins Ohr gedrückt bekomme, halte ich auch nicht für hoch. Tatsächlich nicht. Ne? Also ich bin gespannt. Vielleicht straft uns ja irgendwas Lügen, aber nee, ich glaube, das wird nichts für unseren deutschen Beitrag. So viel schon mal dazu. Den italienischen Beitrag fand ich tatsächlich auch spannend. Und den würde ich neben den, aus politischer Sicht gesehenen Favoriten tatsächlich auch weit oben handeln.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich aufgrund der aktuellen Solidaritätssituation die Ukraine gewinnt und hoffentlich im nächsten Jahr das Ganze auch in der Ukraine auch dann stattfinden kann. In einem schönen, neu erbauten Stadion. Aber ich würde auch sagen, dass der italienische Beitrag, also dass die Italiener gute Aussicht auf einen Hattrick ist es noch nicht, ne? Aber
das nicht, dann, aber
sie können daran.
Das ist auch arbeiten. Spannend, was passiert, ne? Wenn, da gibt es, glaube ich, Regeln beim ESC, dass das nicht zweimal hintereinander im gleichen Land stattfindet.
Ach so, okay.
War nicht in der es ist schon mal vorgekommen, dass es tatsächlich zweimal hintereinander im das gleiche Land gewonnen hat. Und dann gab es tatsächlich einen Wechsel. Hm. Aber ganz genau nachgelesen, woran es lag, habe ich dann doch nicht.
Es ist ja auch
etwas. Was ich noch nachgelesen habe, ist, ja.
Was ich vorhin noch irgendwie noch kurz sagen wollte, beziehungsweise mir noch eingefallen ist, ob das eine politische Veranstaltung ist, ist auf jeden Fall eine touristische Veranstaltung. Ne? Das, als du diese Einspielfilme erwähnt hast.
Mhm.
Ne? Da wird genau, natürlich das für das Land geworben, ne? Wo man darüber toll Urlaub machen kann.
Ja, ja, ja.
Und das wird wahrscheinlich auch ein großer Faktor sein, dass ein Land natürlich große wirtschaftliche Aussichten hat, wenn es ein ESC gewinnt. Ne?
Mhm. Genau. Und wie gewinnt man? Indem man Punkte bekommt.
Ja, und zwar Duse.
Und was wir heute noch, ich glaube, wir haben es vielleicht zwischendurch mal anklingen lassen, aber worum es ja geht, man möchte 12 Points haben, deswegen wir werden die Sendung auch gerne mal auch zum Vorentscheid, hieß es, glaube ich, sogar 12 Points for Germany oder so.
Ja, das könnte sein, ja.
Und dieses 12-Punkte-System, den gibt es gar nicht so lange, sondern erst seit 1975.
Mhm.
Und das ist tatsächlich mittlerweile Kult, ne? Also es ist letztendlich, ich glaube, die gleiche Punktevergabe wie bei diesen Auto-Formel 1 Rennen. Der Gewinner bekommt 12 Punkte, der zweite 10 und die darauffolgenden 8-1. Also letztendlich kriegen nur 10 Länder pro Land Punkte. Aber das mittlerweile seit 2016 zweimal. So 2016 komme ich gleich nochmal. Seit 1993 gab es zum ersten Mal eine Telefon, bis 93 wurden die Telefonschaltung durchgegeben. Das heißt, jedes Land war nicht irgendwie per Video zu sehen, zugeschaltet, wie das heute ist, sondern es war einfach nur die Stimme aus dem Land zu hören.
Ja.
Und seit 94 gibt es tatsächlich Videoschaltung.
Mhm.
Und bis 1997 war es eine ausschließliche Jurywertung. Es gab keine Publikumswertung bis 1997. Ne? Jedes Land hatte eine Jury und die haben gewertet.
Ja.
Und seit 2016 gibt es tatsächlich jeweils zweimal 12 Punkte pro Land. Und zwar einmal die bekannten Jurywertungen, wo wir wieder die wunderbaren Schaltungen haben in die einzelnen Länder, wo die einzelnen Personen, die die Punkte durchgeben, auch bekannte Personen sind, entweder ehemalige Teilnehmer oder bekannte Moderatoren, die das schon seit Jahren machen. Die
auf Lebenszeit quasi abonniert haben.
Genau. Und tatsächlich sind dann manche auch relativ kreativ, wie sie die Begrüßung machen, nicht nur in der eigenen Sprache. Manchmal kennt man auch die Moderatoren. Ich glaube, auf die sind wir gar nicht eingegangen. Die sind, glaube ich, mittlerweile zu dritt, glaube ich. Und zum ersten Mal sind es zwei Frauen und ein Mann, die moderieren in Turin. Und danach kommt erst, wenn diese ganzen Jurys durch sind aus den einzelnen Ländern, erst danach kommt kommt das Televoting dazu. Und das kann manchmal auch überraschend komplett anders sein als das, was die Jury vergeben hat.
Das ganze Blatt wenden, ja.
Genau, das kann das Land noch wenden, aber die Jury geben da schon so ein bisschen den Marsch vor. Aber genau, und die Shows ist meist 3,5 bis 4-stündig. Die fängt um 21 Uhr am Samstag an. Dann sehen wir 2 Stunden lang die Beiträge aus den 25 Ländern und haben dann eine Viertelstunde Zeit, um das Voting zu machen. Und gucken uns dann eine ganze Stunde lang die Punktevergabe an.
Oh ja.
Das kann sich auch nochmal ziehen. Und dann gibt's sogar noch eine Aftershow-Party, auch im Fernsehen, für die Leute, die immer noch nicht genug haben.
Ja, meistens heißt es
eine dann, nachts.
Heißt es dann in Hamburg auf der Reeperbahn, Wunden lecken.
Genau, genau. Apropos Wunden lecken, nochmal, wir können uns auf die Nullpunkte schon mal einstellen, mit folgenden Titeln, die Nullpunkte bekommen haben. Habe ich die schon erwähnt? Die haben wir schon, ne?
Du hast schon mal was erwähnt mit Nullpunkten, ja?
Ja, die Nullpunkte sind durch. Das ist so durch, das Thema. Leute, spult vor, irgendwo ist die Kapitelmarke.
Falls ihr gerne die Sendung nochmal in Slow-Mo hören.
In Slow-Mo. Oh Mann.
Und die Stimme von Alt in Slow-Mo ist noch sexier als das Video von Chanel.
Chanel heißt die gute Dame. Sie vertritt welches Land?
Spanien.
Spanien.
Das ist nämlich die Interpretätin aus Spanien.
So, und jetzt kommen wir zum wichtigen Thema, nachdem wir den ESC, glaube ich, abgehandelt haben.
Richtig, wir haben noch...
Die meisten von euch sind ja eh vorgesprungen, ne, und fangen jetzt hier eigentlich den Podcast erst an.
Ja, genau,
also nach einer... Die es immer noch nicht bei Spotify gibt. Ich möchte das nochmal betonen, dass Spotify immer noch sind tolle Plattform, das Musik raushaut und Podcast rausholt, alles gebührenfrei, wir zahlen nichts dafür, wir kriegen nichts dafür, alles tippitoppi, aber dass die keine Kapitelmarken lesen können, die ich am Wochenende immer wunderbar in die Dateien einpflege. Ja,
Schweiß angesichts.
Ich, ja, das ist, finde ich, außerübelst. Aber für alle anderen, die jetzt einen Podcast-Client genutzt haben und jetzt hier angefangen haben, ihr seid richtig. NRW-Wahl. Am 15. Mai.
Richtig, ich habe eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Du auch?
Ich auch. Cool. Und nicht nur das, ich habe auch den... Oh, wo ist es? Den...
Aluhut. Nein, achso, ein Stimmzettel.
Ein Stimmzettel.
Aber das ist falsch.
Und ich sehe ein Stimmzettel aus dem Wahlkreis 15. Jetzt könnt ihr nachgucken, wo ich wohne. Ja, nicht ganz. Der Wahlkreis ist relativ groß. Und dort sind ganz viele obskure Parteien zu sehen, wie die Familie, Neo, die PDF, die LFK.
Die Basis.
Ja, ja. Und, ach hier, Zentrum ist wieder da, die sich mit dem Wahlwerbespot, wir sind die älteste Partei Deutschlands.
Ja. Ja.
Toll, dankeschön.
Die Ultramarine. Also,
ja, ihr habt euch den Namen gekauft. Die Partei war tot. Naja, und ein paar Direktkandidaten. Und da kommen wir direkt zu unserem Wahlsystem. Wir wählen hier im Landtag 181 Abgeordnete, mindestens.
Das finde ich übrigens wichtig, dass du das jetzt nochmal erklärst, weil es gibt viele Menschen, die einfach gar nicht mit diesen Erst- und Zweitstimmen klarkommen und die wählen dann irgendwas und denken, sie haben da, was ganz Tolles gemacht und am Ende wissen sie gar nicht, was sie damit eigentlich angerichtet haben.
Genau. Aber wenn man strukturiert sich das anguckt und ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann kommt man damit ziemlich gut klar. Denn oben drüber steht dran, ne, in welchem Wahlkreis man wählt. Und in diesem Wahlkreis hat man eine Stimme für den Wahlkreisabgeordneten.
Mhm.
Ja, es gibt also in NRW 128 Wahlkreise und die ersten 128 Sitze von diesen 181 sind genau diese 128 Gewinner der Erststimme. Mhm. Und zwar geht es da um eine Mehrheit. Ne? Man braucht keine absolute Mehrheit, sondern einfach nur eine Mehrheit. Eine Stimme mehr als alle anderen und alles ist supi. Mhm. Ja? Da habe ich die Wahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Flitzepiepen und den vier bekannten Parteien, die man wählen kann. Ja. Alle anderen sind für mich nicht relevant, meiner Meinung nach. Ja?
Aber das ist ja nur deine Meinung.
Das ist meine Meinung tatsächlich. Und da ja ist jemand auch dabei.
Ein freies also, Land.
Ich finde es auch super, dass sie sich aufstellt. Eine Behindertenpädagogin, die Andrea Capitain, die mit ihrer eigenen Liste Öko-Link X die ökologische Linke hier abbildet. Mhm. Macht sie gut, kann sie machen. Ich werde auf die weiteren Details hier nicht eingehen, auf diesen Wahlzettel. Die anderen Parteien sind auch natürlich super spannend, aber was viel spannender ist, wie kommt es denn eigentlich zu den anderen 60 Plätzen, die dann auch noch gefüllt werden? Mhm. Aktuell sind sogar mehr als 181, es sitzen 199 Abgeordnete. Und Mitch, wie kommt sowas zustande? 181 sollen rein und jetzt sitzen da 199. Wenn wir so ein Zwei-Stimmen-Wahlsystem haben.
Möchtest du auf die Überhangmandate anspielen?
Richtig. Die Zweitstimme ist ja die relevante Stimme für die Verteilung der Sitze, mhm, also prozentual. Und wenn dann prozentual eigentlich weniger Sitze zustehen, als man per Erststimme Abgeordnete Wahlkreise gewonnen haben, mhm, hat man sogenannte Überhangsmandate. Und vor ein paar Jahren wurden auch in NRW, so wie es auch im Bundestag üblich ist, die Ausgleichsmandate eingeführt, mhm, damit die anderen Parteien entsprechend wieder auffüllen, damit wir wieder dem Wählerwillen der Zweitstimme tatsächlich abbilden.
Mhm. Genau. Und der Landtag wächst und wächst und wächst.
Ja, ich hoffe, dass beim Landtag ist es noch nicht ganz so schlimm, nein, also wie es im Bundestag ist. Aber da haben wir ja, glaube ich, besonders die Schuld bei Bayern, die sehr viele Direktkandidaten reinschicken, mhm, mit der CSU, ja, aber die CDU in den letzten 20 Jahren an Stimmen, also prozentual, in der Zweitstimme verloren, mhm, hat, weil ja mittlerweile unser Parlament diverser geworden ist. Wir sind ja kein 2-3-4-Parteien-System mehr, mhm, sondern, wie ich sagte, der Wahlzettel ist lang, auch wenn davon 60% nicht in den Landtag kommen, waren auch vor ein paar Jahren, ich glaube es aktuell sind es nicht mehr, die Piraten im Landtag.
Ja, die gab es ja auch mal, jetzt wo du es sagst.
Genau. Und ja, genau, die gibt es auch noch. Und vor einer weiteren Partei muss ich übrigens warnen. Bitte? Also das mache ich eigentlich ungern, aber das geht einfach nicht anders. Ich mach mal kurz das Wahlprogramm auf.
Und wir begründen das auch. Wir warnen nicht einfach nur aus reiner...
Nein, nein, nein. Das wird mit Fakten hinterlegt und begründet, warum wir das tun.
Jeder, der meint, er hat, also kann nicht mal am Ende sagen, er hat diese Fakten nicht gewusst. Aber naja, ich meine, wahrscheinlich predigen wir ja natürlich hier am falschen Ort. Aber trotzdem, ne? Also doch durchaus, es ist wichtig.
Es ist wichtig, genau. Und zwar warne ich von einer Partei, die einen 10-Punkte, mit einem 10-Punkte-Plan für die Landtagswahl einzieht. Und sie verspricht, mit Turbopolitik wirken wir der Verwüstung unseres ruinierten Bundeslandes entgegen und schaffen blühende Landschaften. Oh, überzeugen Sie sich selbst.
Buzzword.
Buzzword Bingo. Und sie haben dann 10-Punkte-Programm. Ich wähle mal eins aus. Verwüstung NRW stoppen. Die CDU, wobei C hier immer mit Eurozeichen geschrieben wird, hat NRW lange genug verwüstet. Dem werden wir ein Ende bereiten. Ehrenwort. Daher wählt diesmal strategisch die Partei.
Ja.
Ja, ich warne vor die Partei, weil, naja, sie hat nichts Gutes für uns im Sinn. Zum Beispiel Tempolimit 130 für Panzer auf Autobahnen. Da sowohl ein Tempolimit als auch Panzer in der aktuellen Zeit polarisieren wie selten zuvor, wollen auch wir die Chance nicht verpassen, mit diesem Thema Aufmerksamkeit zu erhaschen.
Ja, ist das ein Gedicht oder?
Krass, das wurde als Gedicht quasi hier geschrieben.
Ja.
Und als letztes Braunkohleförderung nur noch per Hand und Spitzhacke.
Mhm. Ja, ne, gut, kann man so stehen, wie man will, ne? Aber hat seine Vor- und Nachteile. Ne?
Genau. Polarisiert und bitte Recht auf Homeoffice für Obdachlose. Alle haben ein Recht auf Home und Office.
Ja, also es macht manchmal durchaus Sinn, über die Parteiprogramme zu lesen, ne? Weil
das macht tatsächlich Sinn. Und bei Die Partei ist es besonders billig und einfach, weil es 3 Seiten sind. Wenn du jetzt dich aber mit der CDU oder mit der SPD, den Grünen oder mit der FDP beschäftigen möchtest, da hast du gleich 100 Seiten vor dir.
Na, da will ich aber lieber die Partei. Also so viel will ich gar nicht wissen. Vor allem, ich weiß ja doch gar nicht, ob die überhaupt eine Partei sind. Die heißt noch nicht mal so. Aber die Partei ist eine Partei. Also warum? Man soll Parteien wählen, ne? Also dann will ich eine Partei. Ja. Ich meine, das liegt auf der Hand.
Es liegt auf der Hand. Es sei aber erwähnt, dass ich nur ein Parlament kenne, wo die Partei tatsächlich mal Abgeordnete hinschicken konnte.
Das ist das Europaparlament.
Genau. Martin Sonneborn und Nico Semsrott, der mittlerweile sein Parteibuch zurückgegeben hat.
Hat der nicht eigentlich auch mal ein Gedicht geschrieben über die Impfgegner 1920? Oder vertue ich mich da?
Ja, das könntest du leicht zusammenwürfeln, aber es würde passen. Mitch, weißt du denn, was du wählen möchtest oder brauchst du noch Infos aus dem Wahlprogramm?
Ja, also ich bin noch unschlüssig. Also ich könnte natürlich den Wahlomat mal befragen. Ne? Also
das geht immer.
Das ist natürlich auch eine schöne Einrichtung. Man sollte natürlich trotzdem, also ich meine, nicht nur das, was der Wahlomat einem ausspuckt, dann einfach blind wählen. Man könnte auch nochmal beim Wahlomat ein bisschen, zum Glück gibt es ja noch Infos, man kann auch da zu den bestimmten Themen, die jetzt einen noch nicht so viel sagen, auch wieder in dem Parteiprogramm nachlesen. Es wird da alles verlinkt oder beziehungsweise kurz erläutert, ne? Nochmal zusammengefasst zu bestimmten Positionen, so dass man, wenn man auf einmal am Ende merkt, ja, nachdem was ich alles angeklickt habe, kommt auf einmal die Partei raus. Ne? Könnte ja sein.
Mhm. Das passiert sogar sehr schnell.
Ja. Oder ja, also was man so immer so an links- oder rechtsextremen Parteien da so hat, dann denkt man doch, oh Gott, was ist da falsch gelaufen? Aber da gibt es zum Glück in Deutschland Medien, öffentlich-rechtliche oder sonstige
Qualitäts- genau, oder Vereine oder wie so. Abgeordnetenwatch.de, die tatsächlich dabei sind, auch immer wieder Fragen zu stellen, weiterzugeben, Antworten zu publizieren und auch, die haben eine schöne Seite auch gemacht zur Landtagswahl jetzt, wo man auch sehr einfach die eingereichten Parteiprogramme finden kann. Mhm. Und was mich da als erstes ein bisschen schockiert hat, wie es auch auf den Plakaten so ist, ist die Farbgebung. Also was ist denn da los? Also besonders bei SPD und FDP bin ich absolut geschockt, was da gemacht wird.
Die Farbgebung schockiert dich.
Mhm. Also hast du nicht bei den FDP-Plakaten das Gefühl, dass diese Fotos oder diese für Instagram gemacht sind? Also dieses oben rosa, im Hintergrund der Person gelb?
Also ich habe ehrlich gesagt noch keine FDP-Plakate bewusst wahrgenommen. Ich weiß gar nicht,
ob die werden auch sehr schnell verwüstet.
Wahlkreis 103 überhaupt die FDP antritt, anscheinend nicht.
Das ist sehr spannend. Was ich beobachtet habe, dass Frau Gebauer gerne auf Wahlplakaten zu sehen ist und in der Nähe von Schulen sind die Plakate gerne mal runtergerissen oder besprüht oder so. Also ich glaube, Frau Gebauer
finde ich auch schon nicht ganz so beliebt von Frau Gebauer, sich hier auch noch zumindest auch in Form von Plakaten in die Nähe von Schulen überhaupt noch zu begeben.
Und zwar zum Thema Bildung, ne? Und halt, als hätte sie die besten Ideen zum Thema Bildung. Das ist schon sehr absurd.
Ja, ausgerechnet die Bildungsministerin. Aber naja,
ja. Ist halt. Und bei Herrn Kutschaty, der ja unser neuer Ministerpräsident werden möchte.
Ja, angry small man.
Genau, der hat auch so einen Sommerhimmel, leicht rosa Dämmerung als Hintergrund. Und das benutzen die tatsächlich auch auf dem Cover des Wahlprogramms.
Aber das ist Bild. So, ist rosa jetzt Instagram oder warum ist rosa so?
Nee, das war dieses FDP-Ding, dieses glühen, glänzen, ich verstehe diesen Farbverlaufübergang nicht. Also das habe ich noch nie gesehen auf Wahlplakaten und ich habe das irgendwie mit Aufmerksamkeit heischen in Social Media. Und das ist für mich heute Instagram.
Ja,
halt verbunden. Auch
bei den jungen Wählern, das haben sie wahrscheinlich erkannt, ne? Und Forsa und hast du nicht gesehen, sehr beliebt gewesen bei der Bundestagswahl auch schon. Ne? Und das heißt, die Erstwähler, obwohl sie, glaube ich, nicht möchten, dass die Erstwähler noch jünger werden.
genau.
Auf die haben sie es abgezielt. Und die ist natürlich bei Instagram, ne? Das ist einfach so meine These.
Das könnte eine Erklärung sein, wobei ich mich immer wundere, weil ich glaube, die FDP den jungen Menschen besonders wenig anzubieten hat, außer die Vision, euch wird es irgendwann gut gehen. Dazu brauchen wir einen freien Markt und eure freien Entscheidungen und der Staat soll euch nicht einschränken. Und mit Einschränken meinen die auch Fürsorge. Und das braucht man so sehr, wie man es heute macht, nicht.
Früher waren die FDP-Plakate ja schon wenigstens noch so schön schwarz-weiß, ne? Mit
ja.
Also was heißt früher? Herr Lindner in irgendwelchen Denkerposen und so, ne? Aber jetzt ist es ja farbenfroh und die Sonne geht auf, sieht aus wie so ein Pfirsich oder ein Apfel oder was auch immer da im Hintergrund sein könnte, ne? Ja. Es steht außer Frage, dass wir denjenigen helfen, die vor Putins Krieg fliehen. Steht zum Beispiel auf einem Plakat. Das ist ein sehr langer Satz für ein Wahlplakat.
Das stimmt.
Und eine sehr gute
Aussage.
Ausbau. Ja, das ist klar. Das ist einfach mal. Es steht aber außer Frage, finde ich. Da muss man also das schon ein bisschen um die Ecke gedenken,
das kannst du eigentlich weglassen.
Vorbeifahren zu verinnerlichen, ne?
Mhm.
Weil Freiheit sich nicht selbst verteidigen kann. Ja, Freiheit. Klar. Es heißt nicht Einigkeit und Recht und Freiheitsverbote. Also das würde auch.
Ach so.
Eigentlich ist es ja verboten, ne, in der Werbung, dass man das negativ formuliert. Machen sie trotzdem. Machen ja auch so Werbeagenturen. Die wissen schon, was sie machen.
Nämlich das glaube ich auch.
Worauf es ankommt, machen die.
Genau. Die machen das. Aktuell sagen die Umfragen, wir haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD. Also Biden wird ungefähr so 30% vorhergesagt. Und die Grünen positionieren sich irgendwie nicht besonders stark, aber mit 16% eigentlich auch noch relativ gut dabei. Mhm. Und die Partei, deren Namen ich nicht nenne, und die FDP liegen bei 8%.
Ja. Das ist natürlich schon hart, aber das wäre schon schade, wenn die FDP nicht wieder die Bildungsministerin stellen könnte.
Ich glaube, ja, auch nach aktuellem Stand, ginge es nicht, ne? Also 8% reicht, glaube ich, nicht. Beziehungsweise mit einer so geschwächten CDU. Ich weiß nicht, wie stark wir Herrn Laschet vor 5 Jahren gewählt haben. Herrn Wüst haben wir ja nie gewählt.
Nein, der war einfach da.
der ist dann in der Nachfolge gekommen, wobei wir wählen ja eh nie die Regierung, ist schon alles richtig. Wir wählen den Landtag und die wählen dann einen Ministerpräsidenten, beziehungsweise die Regierungspartei kann einen Nachfolger positionieren. Das geht ja alles wunderbar, wunderschön macht ihr da. Aber ich sehe gerade keine Konstellation bei diesen Prognosen, dass die FDP nochmal an der Landesregierung teilnimmt. Mhm. Außer wir haben so eine Dreierkoalition, aber ich glaube, danach sieht es nicht aus. Ich glaube, da würden eher CDU und SPD eine große Koalition machen, wenn es mit den Grünen nicht reicht.
Also eine große Koalition aus FDP, aus CDU und SPD, ich meine, das ist natürlich rechnerisch möglich, aber das wäre doch für, also ich glaube, die haben sich sowas von nichts zu sagen. Und dann auf Landesebene, das heißt nichts Gutes.
Ist es aber nicht? Du sagtest gerade, es ist mit Landesebene. Spielen die Landesthemen eigentlich eine Rolle beim Wahlkampf in den Medien? Ich habe immer nur das Gefühl, dass so die Bundesthemen gerade sehr vorherrschen oder Europa, Friedensthemen und so. Da hat aber so ein Land relativ wenig zu melden. Und sowas wie Bauen und Verkehr und Bildung, da wird nicht gerade viel drüber gesprochen.
Also es wird viel über innere Sicherheit gesprochen. Das ist natürlich so ein Trumpfthema der CDU, weil sie das in den letzten Jahren gut gemacht haben. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob Herr Reul immer noch zur Verfügung steht. Ich glaube,
gute Frage.
Weil das ist ja auch wieder so ein Kopf, dem man Kompetenz, glaube ich, zutraut in dem Bereich. Ne? Und aber also ich glaube, es wird das so über die Themen Verkehr und Energie zum Beispiel geredet. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch die Themen, die jetzt gerade die Menschen interessieren, die sich ein Häuslein bauen möchten und ihre Heizung vielleicht energiepolitisch, nachhaltig anlegen wollen, ob sie vielleicht, ja, gerade auch natürlich die Landesthemen und die institutionalen Themen, die spielen damit rein, ne? Gas und Öl und alternative Energien. Das ist schon Thema, glaube ich, im Land.
Ja. Was Sport ist bei der CDU natürlich auch ein wichtiges Thema. NRW ist das Sportland Nummer 1. Ja. Das kann man ja mal so behaupten, ne?
Ja, gut, was auch immer das konkret dann bringen mag.
Sport hält nicht nur fit, Sport bildet aktiv und begeistert und bringt Menschen untereinander unterschiedlicher Herkunft zusammen.
Und das stimmt, ja. Das ist nicht zu leugnen.
Das ist richtig, das ist eine gute Feststellung, aber irgendwie, ach so, das stimmt, es kommt viel später
aber
das
Thema, was wir machen wollen.
Was machen Sie denn jetzt? Alle eigentlich? Kinder ach so. Sollen schwimmen können.
Ja, richtig. Wo sind die Schwimmbäder?
Davon ist hier nicht die Rede.
Ja, gut.
Das sollen sie können. Das ist jetzt, wir machen, worauf es ankommt.
Das ist ja fast schon, also ich meine, das ist ja schon, ja, also schimpfen Sie jetzt mit den Kindern. So, verdammt nochmal, ihr sollt jetzt schwimmen können.
Man könnte es doch. Aktionsplan NRW kann schwimmen.
Mhm.
Ja, läuft. Das kann man alles so machen. Ich glaube aber, dass du keine Partei findest, die das verneinen würde.
Nein.
Das ist ja immer die Frage, die Wege, die dahin führen. Mhm. Ne? Wie schaffen wir das?
Ja, und das ist natürlich ja wieder was auf kommunaler Ebene. Aber die brauchen natürlich das Geld vom Land. Und zum Beispiel hier in Hagen haben wir generell, also hier im Stadtteil Hohenlimburg, das Problem, dass da ein Schwimmbad einfach nicht mehr gehalten werden kann. Es gab eine Abstimmung pro oder contra, ne, das bestehende Bad sanieren oder abreißen und das Freibad zu einem quasi Semi-Hallenbad umzubauen mit einer Überdachung. Und Letzteres, dafür wurde jetzt gevotet. Das ist herausgekommen. Also es war irgendwie auch beides nicht so die optimalen Lösungen, aber ja, genau, es geht darum, ne? Wo fahren halt die Grundschulen mit ihren Schülern hin zum Schwimmen, was ist hier in der Nähe und jedes Kind soll schwimmen können, ja, schön und gut, aber genau das ist das Thema, ne? Krieg mal einen Platz in einem Schwimmverein, wo es einfach nicht genug Platz gibt.
Ja. Das ist echt irre. Ja, auch in Köln habe ich gehört, es gibt sehr, sehr lange Wartezeiten gerade, um ein Kind anzumelden, also wirklich, wir reden von Jahren, die man warten muss. Ja,
genau, weil gerade Pandemie und Lockdown bedingt halt einfach ein bis zwei Generationen von Schwimmanfängern einfach mal nicht schwimmen lernen konnten und die müssen das jetzt irgendwie alle gleichzeitig aufholen. Nicht leicht.
Nicht leicht. Ich gucke mal ganz kurz in mein SPD-Wahlprogramm. Ich glaube, das sind ja die beiden, die an letztendlich sich battlen. Und da springt mir ins Auge: Wir kämpfen aktiv gegen Armut und Ausgrenzung. Wir fördern die Teilhabe des Einzelnen unabhängig vom Einkommen.
Mhm.
Wir bieten gleiche Lebenschancen für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung oder des Glaubens. Das Erkennen von strukturellen Benachteiligungen durch Sozialberichterstattung ist Grundlage für die zielgerichtete Bekämpfung von Armut und zur Förderung und Benachteiligung in Quartieren und Stadtteilen. Alles klar. Bla bla bla. Wir werden die Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen weiter fördern und ihre Arbeit stärken. Nun gut.
Mhm.
Kann man so machen, glaube ich, ne?
Ja.
Die CDU wünscht sich übrigens NRW weiterhin als Austragungsstandort für zukünftige Olympischen Spiele.
Ja, da haben wir wieder den Sport, ne?
Genau, das war im Sport und ich glaube, damit sind sie aber, glaube ich, alleine.
Mhm.
Ja, gut. Interessiert uns noch was, was die SPD zu sagen hat?
Bestimmt. Ich schaue mir gerade nochmal die Wahlplakate an. Ich habe jetzt nach einem schönen
Slogan
geschaut. Für Gute und ist es die SPD? Ja, ich finde jetzt keine wirklich flächendeckende Wahlplakate. Thomas Kutschaty, weil besser möglich. Weil besser möglich.
Ja, das ist ja, solche Wahlplakate habe ich ganz viel gesehen von allen Parteien, wo man denkt sich, das sagt nichts. Das ist einfach nur ein Plakat, da ist ein Name drauf, das tut nicht weh und
das ist
keine Positionierung. Und Sätze in einen, warum?
Es soll, also kreativer Umgang mit Sprache ist ja schön und gut, ne? Aber nicht um des Selbstzwecks willen, ne? Oder ja, bin ich jetzt intellektuell irgendwie nicht weit genug, um das zu verstehen, weil besser möglich. Weil besser möglich. Also man kann das, gibt verschiedene Lesarten, ne? Aber ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Nee. Machen, ich finde auch, machen, was möglich. Nee, was war nochmal der Slogan der SPD? Der wie heißt
das? Der CDU. Ich gehe mal aufs Wahlprogramm, erste Seite, da steht's drauf.
Auf machen, worauf es ankommt.
Genau. Hm.
Und das ist wirklich die Frage, ich finde so rein von der Satzstruktur, machen, worauf es ankommt. Sag doch mal einen Satz mit, es kommt, worauf es, also worauf kommt es an? Also ich meine jetzt nicht im Sinne von jetzt bei Ballhorn, ja, worauf es kommt drauf an, aber was sagt man denn da? Es kommt drauf an, was würde da einfallen? Also einfach nur einen Satz bilden mit, es kommt drauf an oder worauf, es kommt drauf an, wie ich mache, worauf es ankommt. Darauf kommt es an. Es kommt auf, was würde da einfallen? Es kommt auf.
Bei CDU, sie wollen sowas, glaube ich, es kommt auf Sicherheit an.
Okay, es kommt auf Sicherheit.
Das ist doch Quatsch. Was sollen noch ausdrücken, was wichtig ist, oder?
Allein, ich meine, das ist ja das, was dahinter steckt. Das wollte ich so jetzt gerade aufzulösen. Was, es kommt auf Sicherheit an. So, was sagt der Satz? Es kommt auf Sicherheit an. Das sagt überhaupt nichts, oder?
Nee, also ich sag ja schon, das dahinter steckt vielleicht sowas wie, das kann jeder rein interpretieren, wie er möchte, aber ich sag so, es sind das, was uns wichtig ist. Hm. Aber was allein, unsere Werte sind.
Allein diese Phrase auf etwas ankommen, das ist schlecht. Das ist einfach ein, das benutzt man noch in einem ganz anderen Zusammenhang. Mhm. Es kommt auf, in einem bestimmten Zusammenhang kommt es auf, Solidarität oder so an. So. Und wir machen jetzt Solidarität oder was. Also ich verstehe es einfach nicht. Da haben die sich, glaube ich, das haben die, glaube ich, nicht bis zum Ende linguistisch durchdacht, was da eigentlich in diesem Satz. Also da wird einfach vieles angedeutet und überhaupt nichts gesagt. Also das ist ja nichts Neues, keine neue Erkenntnis, aber
genau.
Es das ist also das einfach so hölzern auch formuliert. Das ist halt, nein, danke. Also wirklich, nicht solche Wahlplakate. Sag doch bitte mal wirklich konkret. NRW braucht Pflege. So, das ist dann auch ein NRW-SPD-Plakat. So, gut, das ist doch mal eine Aussage.
Ja, ein weiterer Spruch, den du hier bei der SPD findest, für euch gewinnen wir das Morgen. Das ist doch auch sowas, ne? Das Morgengewinn. Und zwar für uns.
Ja.
Oder für euch. Was soll das?
Genau, das heute uns nicht gut genug. The Tomorrow Never Dies oder was? Das ist irgendwie so ein James-Bond-Film oder was?
Ja, das ist natürlich so ein Ablösespruch. Ne? Mhm. Ganz vorne steht ja auf dem Programm auch unser Land von morgen.
Ja, ja.
Ne? Das heißt so ganz klar, was jetzt ist, da sind wir nicht dran schuld. Wir waren 5 Jahre lang nicht in der Regierung.
Ja, ja, hier Christian Lindner hat ja auch diesen berühmten Schwarz-Weiß und Denker noch in der Nacht irgendwie auf dem Schreibtisch sitzen. Da waren auch solche komischen Sprüche, die so in diese Richtung gingen.
Ja.
Aber ich kriege sie nicht mehr zusammen. Aber was, da wäre jetzt ja auch schon ziemlich weit, länger, ne? Aber der ESC, also gut, wir sind jetzt noch nicht mal bei der Hälfte einer ESC-Sendung, ne?
Das stimmt.
Deswegen würde ich jetzt sagen, kommen wir langsam mal vielleicht zum Abschluss, aber mit der Frage, jetzt unabhängig von Parteipräferenz, natürlich werden wir den Teufel
natürlich
hier irgendwie,
nein.
Ja, natürlich, wir warnen vor Satireparteien. Satire geht überhaupt nicht, oder?
Nicht in Politik, nee. Also Satire hat hier im Podcast viel zu suchen und im Radio und im Fernsehen, aber in der Politik,
nö. Aber nicht im Land.
Stört. Also man kann natürlich satirisch auf Missstände hinweisen, ne? Mhm. Aber ob man dazu eine Partei gründen muss und dann wirklich ernsthaft antritt, das ist so, damit hadere ich tatsächlich.
Genau, weil dann ist man ja auch in die Pflicht genommen, wenn man dann gewählt wird. Was macht man dann, wenn man als Vertreter einer Satirepartei im Landtag dann sitzt? Da muss man in Ausschüssen arbeiten, da muss man im Plenum Reden halten, da muss man, ja, dann kann man sich nicht verkaufen als Komiker. Ne? Mhm. Was würdest du denn sagen, auch wieder wie beim ESC, wer denn in welche Koalition deiner Meinung nach es am Ende machen wird? Und wie höchstens hat, wie werden wir demnächst regiert nach dem?
Also nach den aktuellen Zahlen sage ich, es wird einen Regierungswechsel geben, nach den aktuellen Vorhersagen. Ich gehe, also es ist wirklich schwer. Ich habe keine Ahnung, was da herumkommt. Also eine große Koalition hilft keinem, weil die sich wenig zu sagen haben, auch bis auf die Plattitüden, die sich gegenseitig zuwerfen, wo sie mitmachen könnten.
Machen, was besser möglich ist, zum Beispiel.
Genau, genau. Also ganz klassisch, NRW würde eigentlich Rot-Grün ganz gut funktionieren, aber dazu müsste tatsächlich SPD die Wahl gewinnen, ne? Und mehr Stimmen bekommen als die CDU, ansonsten haut es nicht hin. Das wird knapp. Das wird knapp, aber am Ende könnte ich mir sogar vorstellen, dass die CDU auch mit den Grünen regiert.
Ich denke nämlich auch, also ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Im Moment, zumindest die letzte Umfrage, die jetzt so aus der Funke Mediengruppe, also in der Westfalenpost veröffentlicht, da schien die Stimmung noch etwas mit einigen Prozentpunkten der CDU vor der SPD zu liegen in der Sonntagsfrage. Und daher würde es nämlich ja rein sitzemäßig für eine rot-schwarz-grüne Koalition reichen. Das könnte ich mir eigentlich auch irgendwie vorstellen, dass es das am Ende werden wird, weil ich glaube, dass, was du ja gerade gesagt hast, klar, eigentlich wählt man nicht den Landesvater in diesem Sinn. Wahrscheinlich wird es ein Vater werden. Ne? Aber es machen auch die meisten, wenn sie ihre Stimme setzen. Dann denken sie, okay, ich bin für den Kutschaty oder ich bin für den Wüst. Und ich glaube, der Wüst, der hat so wenig ich glaube, der kommt ganz sympathisch rüber, so, ne. Also, das ist einfach einer, wo man sagen kann, ja, also, ich meine, ne, so, wenn man sich jetzt nicht so viel für die Inhalte interessiert und einfach nur an die Köpfe denkt, der hat es jetzt schon eine Zeit lang gemacht, der ist nicht weiter negativ aufgefallen, so. Und dem traue ich mir das zu, der kommt sehr bürgernah rum und so weiter mit seinem, auf seinem Plakat auch mit seinem komischen hier so Pulli, was die immer so machen, so die, also so locker über das Hemd geworfen, ne. Und, ja, und der Herr Kutschaty, der kommt ja schon so ein bisschen, bärbeißig um die Ecke und versucht da, ja, natürlich anzugreifen, ne, als Opposition und, ich weiß nicht. Also ich glaube doch, es könnte am Ende für Schwarz-Grün
ausgehen. Ja, schreibt das in Notizbücher, Leute. Wir haben vorher gesagt, Schwarz-Grün macht es. Mal gucken, was wirklich passiert. Ich sehe das sehr ähnlich wie du, aber so der Kutschaty hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, viele Leute kennen den immer noch nicht. Das ist ein schlechtes Marketing, so ein bisschen spät angefangen, glaube ich. Jetzt aufs Gaspedal zu treten. Und der Herr Wüst, gut, der macht nicht so viel verkehrt. Ne? Und das ist natürlich für jemanden, der den Amtsbonus hat, schon mal nicht schlecht.
Genau, ne? Also warum, ne? Es gibt ja auch diesen bekannten Spruch, keine Experimente. Auch aus der gleichen Partei. Konrad Adenauer war es, glaube ich. Ne? Und
genau.
Ja.
Wir sind in unsicheren Zeiten, ne? Also es stehen schwierige Fragen an zum Thema Energie und Verkehr. Und da neigen die Bürger, glaube ich, zu weniger Experimenten. Ja. Wobei man natürlich auch fragen kann, warum eine Partei gewählt wird, die den Hambacher Forst illegal geräumt hat und die sonstige Skandale in den letzten Jahren hatte. Aber vieles von denen wird vergessen.
Ne? Ich glaube auch, das wird als Marginalie wahrgenommen.
Und vielleicht auch eher den Herrn Laschet angehangen, der jetzt nicht mehr da ist.
Ja. So. Also das ist, ich denke schon, da spielen andere konkretere oder allgemeinere Themen eine größere Rolle.
Genau. Das Wichtigste ist, dass jeder von euch wählen geht, also jeder, der aufgefordert ist zur Wahl.
Ja.
Und das sind alle Stimmberechtigten in NRW. Und macht Briefwahl oder geht mal wieder hin. Also ich habe die Briefwahlunterlagen, aber ich habe tatsächlich noch nicht abgestimmt. Ich müsste mich langsam mal sputen.
Man sollte es auch nicht zu früh machen. Das kann sich ja noch irgendwie was in der Meinungsbildung ändern.
Ja, auch das ist richtig. Genau, eigentlich soll es ja auch ein Stimmungsbild von einem Tag sein. Was mit der Briefwahl ein bisschen entzerrt war, aber in den letzten Jahren tatsächlich während der Pandemie während der Hochphase habe ich immer per Brief gewählt. Früher war das für mich eine Bürgerpflicht und ich bin da gerne zur Wahl gegangen.
Im feinen Zwirren am Sonntag.
Genau, und zu schauen, wo denn meine Nachbarn gerade unterwegs sind.
Ja, genau.
Und dann trifft man sich mal wieder in der Schule und wo man ja sonst nicht ist, also ich jedenfalls. Also das ist ja so ein Randgruppenthema für kleine Menschen und für manche Berufe, die aber ich so und meinesgleichen, die treiben sich da wenig rum.
Ja, bei uns ist halt die Schule, die Grundschule unserer Kinder, die kennen wir schon und so. Was natürlich manchmal so, wenn man so diese Stadtteilauswertung sieht, ne, die Wahlkreisauswertung, ne, dass man dann sieht, okay, ja, so haben wir 10% irgendwie AfD, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, schon wieder einer.
Also, naja.
So, wer ist das?
Ja. Ja, ja,
hallo?
Ja. Das stimmt, das gucke ich meinen Abend auch immer an. Auf den Seiten des WDRs findet man, also hier im NRW, dann relativ gut schnell die Zahlen von den Landkreisen. Und natürlich auf den offiziellen Homepages der Wahlleiter. Genau, und da finde ich auch.
Namen, also, wir wollten ja nicht, also du wolltest nicht. Also,
ne, ja, und wenn dann.
Die nicht genannt werden da.
Die nicht genannt wird, ja. Oder die auch wirklich auch keine Auseinandersetzung, meiner Meinung nach. Politisch intern im Parlament müssen die natürlich sich mit denen auseinandersetzen, aber wir im Podcast müssen das, glaube ich, nicht tun, weil es ist eh preaching to the choir, ne?
Ja, wir ziehen einfach den großen Aluhut drüber.
Genau, das machen wir. Apropos Hut ziehen, wir haben echt eine lange Sendung gemacht und wir haben fast 2 Stunden. Ich ziehe den Hut vor dir und vor dieser Plattform, die uns hier aufnimmt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und auch ein schönes ESC und NRW-Wahl-Wochenende.
Wie geht nochmal die Eurovision-Hymne?
Die hast du ganz am Anfang schon gespielt, ne?
Ja, warum habe ich die jetzt nicht mehr überhaupt?
Da, 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 so. Da, 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 da,
da, da, da, da,
mein lieber Scholli, in 2 Wochen gibt es schon die nächste Potamas-Folge mit und ja, wir haben noch
nicht ausgewählt. Wer hat. Geht eurer Bürgerpflicht nach und wählt beim ESC.
Jawohl, und dann haben wir beim nächsten Mal ein schönes Follow-up und vielleicht auch wieder ein schönes Thema für euch.
Ja. Hatten wir heute eigentlich einen Jingle?
Natürlich hatten wir Jingle und jetzt gibt's sogar
cool.
Liebe Leute,
auslaufenden Jingle. Vielen Dank für eure Geduld. Ihr seid großartig. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Nachgesagt wird, dass wir unterbewusst manipulieren.
Das machen wir nicht.